Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Bully Special. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Bully Special auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Schön, dass ihr eingeschaltet habt hier zur Vorschau auf den 31. Bundesligaspieltag. An diesem Wochenende stehen wieder 9 Partien an und zu fast allen Mannschaften haben wir heute Gäste da. Ich freue mich schon riesig auf diese Sendung, denn wir haben heute alles bunt gemischt. Es gibt viele interessante Spiele, viele wegweisende Spiele auch im Kampf um die Europa-League-Plätze, Champions-League-Plätze, der Abstiegskampf, auch im Tabellenmittelfeld geht es ja auch so ein bisschen um Prestige, um die Platzherrschaft dort und auch ein bisschen Schwung zu holen, schon auch für die letzten Spiele der Saison und natürlich auch schon für die neue Saison. Bevor wir allerdings loslegen, möchte ich euch bitten, mal bei iTunes eine Rezension dazulassen für das Bully Special. Es gab in der letzten Woche eine Rezension. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der einen Person, die eine Ein-Sterne-Rezension gegeben hat. Ja, auch bei denen müssen wir uns bedanken, denn auch die sind wichtig. Ja, auch diese kritischen Stimmen sind wichtig. Ich fänd's nur schön, ganz ehrlich, wenn ihr auch ein paar Worte dazu schreibt. Also warum eine Ein-Sterne-Rezension, ne? Also jedes Feedback ist wichtig und ich glaube, wir Podcaster alle und auch gleich fürs erste Spiel habe ich ja einen Podcaster auch bei mir in der Sendung. Wir leben von dem Feedback. Ja, nur so kann das ja irgendwie besser werden. Deswegen würden wir uns freuen, wenn ihr euch ein paar Minuten Zeit nehmt und eine kleine Rezension bei iTunes schreibt, natürlich für alle Sendungen hier auf meinsportradio.de, aber in diesem Fall für das Bully-Special ganz besonders, denn auch für die neue Saison schauen wir natürlich, was können wir vielleicht noch verbessern, was machen wir nicht so gut, was machen wir aber auch schon gut. Und da würde es mich einfach freuen, von euch zu hören, wie es euch gefällt. Gerne auch bei Twitter mit dem Hashtag Bully Special oder mir persönlich unter KS-0811, so wie es der User Marc Aurel gemacht hat. Der hat mir wirklich eine ganz nette Nachricht geschrieben und ist Fan des ersten FC Nürnberg. Und da kann es ja sein, dass er dann nächstes Jahr hier im Bully Special auch für den FCN dabei sein wird. Mal schauen. Hat mich riesig gefreut. Vielen Dank an dieser Stelle. Also du hörst das, ich weiß das. Und deswegen nochmal hier auch in der Sendung vielen Dank an dich. Und ja, jedes Feedback ist gern gesehen. Freuen wir uns drüber. Und jetzt kommen wir zum ersten Spiel des 31. Bundesligaspieltags. Es wird angepfiffen am Samstag um 15.30 Uhr in der Mercedes-Benz Arena. Und wenn ich das sage, dann ist klar, der VfB Stuttgart spielt zu Hause. Und zu Gast sein wird der SV Werder Bremen. Und zwei Gäste habe ich jetzt zu Gast in meiner Sendung für den VfB. Ich habe gerade gesagt, ein Podcaster, ein Podcast-Kollege vom Brustring Talk, Martin. Hallo Martin.
Hallo Kevin.
Und für Werder Bremen Thomas Rellmann in der Leitung, guter Freund der Ahoi-Crew, die ihr auch regelmäßig hier im Bully-Special hört. Hallo Thomas.
Jetzt ist er weg.
Jetzt ist Thomas weg, gut, dann versuchen wir den wieder in die Leitung zu bekommen, das ist ja gar kein Problem. Martin, wir fangen mit dem VfB Stuttgart an. Letzte Woche 1:1 gegen Hannover 96. Ja, ich sag mal so, ne, da wäre der Heimsieg eigentlich Pflicht gewesen. Nach diesem tollen Tor von Erik Tommy hat man es irgendwie verpasst, wirklich dieses 1:0 über die Zeit zu retten. Ja, oder zumindest mal das 2:0 nachzulegen, denn Chancen waren ja da.
Genau das Problem, was wir eigentlich auch schon letzte Woche ein bisschen angesprochen hatten. Es fehlt so der Wille, der wirkliche Wunsch gefühlt, eben da noch das zweite Tor nachzulegen, das Spiel wirklich gewinnen zu wollen. Und gerade das zweite Tor, dann wäre da nichts mehr angebrannt in der 90. Minute eben mit dem Gegentor. Und deswegen ist es einfach doppelt ärgerlich, dass die Angriffe nicht sauber zu Ende gespielt worden, Konter nicht sauber zu Ende gespielt worden sind und gefühlt einfach die Konzentration und der Einsatz und der Wille nicht bei 100% waren.
Thomas, bist du in der Leitung? Bist du wieder da?
Ich bin wieder da, ja.
Wunderbar. Werder Bremen, kann ich ja ganz kurz ansetzen, hat ja auch 1:1 gespielt letzte Woche, hat ebenfalls ein 1:0 nicht über die Zeit retten können gegen RB Leipzig. Obwohl man da ja auch noch knapp 40 Minuten Zeit hatte, dort den Sack noch irgendwie zuzumachen, das Spiel zu drehen. Es war sehr, sehr spannend gegen Ende des Spiels. Warst du am Ende zufrieden mit dem 1:1, Thomas, oder denkst du auch, da wäre mehr drin gewesen?
Ja, es wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Also in der ersten Halbzeit hat Bremen die Leipziger wirklich an die Wand gespielt. Also es waren schon so mit die besten 75 Minuten in dieser Saison von Werder. Und das gegen den Champions-League-Teilnehmer, der viel, viel Geld in seinem Kader stoppt. Also insofern wirklich zufrieden war ich mit dem Resultat nicht, auch wenn natürlich Leipzig nach der Pause schon aufgedreht hat, kurz vor Schluss von der Mega-Chance, die Werder hatte. Ich glaube, als Bremer gewinnt man gegen Leipzig immer sehr gerne. Und insofern so 100%.
Und da ist es schon wieder weg. Es ist die Tücke mit der Technik, ja. Also per Telefon zugeschaltet, da kann man zwischendurch auch mal die Verbindung verlieren. Das macht aber nichts. Wir machen dann weiter mit dem VfB Stuttgart, entschuldigen das natürlich. Martin, unser Thema heute in der Sendung ist ja so ein bisschen, ja, schon zurückschauen, aber auch schon mal den Blick nach vorne werfen. Bei vielen Vereinen wird langsam aber sicher klar, wer kommt, wer geht. Es gibt Gerüchte. Aber was mir ganz wichtig ist, mal zu wissen, was fehlt den Fans? Und wenn du so zwei, drei Aspekte hast, wo du sagst, da würde ich gerne den VfB hart mit sich ins Gericht gehen sehen, so rund um diese Saison, was passiert ist, spielerisch, aber auch außerhalb, was muss besser werden zur nächsten Saison? Welche Aspekte würdest du da nennen?
Ich denke, wir hatten ja eine recht wilde Saison, also wild im Sinn von mal wieder mit einem Trainerwechsel, und das wäre, egal ob jetzt Koku da ist oder nicht, also das wäre mir einfach mal sehr, sehr wichtig, dass wir es mal wieder schaffen, eine Saison mit einem Trainer, mit einem Sportdirektor durchzustehen. Das ist irgendwie, das geht uns die letzten Jahre komplett ab, und das würde einfach dem ganzen Verein und dem Umfeld mal gut tun, wenn da wieder eine Ruhe reinkommt. Für mich war immer noch Wolf, der wäre noch der bessere Trainer gewesen. Also mit dem hätte ich das gerne durchgezogen. Der ist nun weg. Nun hoffe ich, dass Korkut zusammen mit Treschke einen Kader für nächste Saison aufstellt, dass Korkut eben eine Saison am Stück einfach da bleiben kann. Also das wäre mir einfach mal ganz, ganz wichtig. Und dann, wenn man jetzt die letzten Spiele angeguckt hat oder auch seit Korkut da ist, das Spielerische hat so ein bisschen gelitten, seit er weg ist, seit er da ist. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass spielerisch vom VfB wieder ein bisschen mehr kommt, dass nicht nur das eher sehr defensive, was die letzten Wochen überwiegt hat, einfach, ich meine, es ging darum, die Klasse zu halten, keine Frage, aber wenn da wieder etwas mehr ein spielerisches Element reinkommt, das wäre sehr, sehr schön.
Noch etwas?
Ja, und zwar der Jugendbereich soll ja bei uns neu aufgestellt werden. Da gibt's heute eine Veranstaltung, VfB im Dialog nennt sich das so schön. Ich würde mir wünschen, dass einfach aus dem Jugendbereich mal wieder Leute nachkommen. Das wird nicht nächste Saison passieren, aber es würde mich sehr freuen, wenn der eigentlich mal sehr, sehr gute Jugendbereich vom VfB da auch wieder Ruhe reinkommt und ja, ersichtlich wird, dass da mal wieder junge Spieler nachkommen können, weil das war, was uns ausgezeichnet hat viele Jahre, und das fehlt mir auch komplett.
Thomas Rellmann ist wieder da, wieder in der Leitung. Ich hoffe, es bleibt ein bisschen länger so, dass er in der Leitung ist.
Ich hoffe auch.
Thomas, auch an dich gebe ich die Frage einfach mal weiter, die ich Martin gerade gestellt habe. Wenn wir so ein bisschen das, was bislang passiert ist, Revue passieren lassen, was sich für die nächste Saison ja auch verbessern muss in den Verein. So ein, zwei, drei Elemente, wo du sagst, Thomas, das muss bei Werder Bremen besser werden zur nächsten Saison. Was wäre da was dir spontan einfällt?
Ja, vor allem, was wir die Mannschaft mal wieder hat jetzt nicht in die Saison reinkommen. Die letzten Jahre waren ja eigentlich also mal hintereinander katastrophal, so dass man sich schon mit dem Gedanken des Abstiegs irgendwie anfreunden musste. Woran das im Endeffekt, die wissen mal, kann man schwer sagen, es waren drei verschiedene Trainer, verschiedene Gründe, aber es wäre schon ganz gut für ein vereintes Umfeld, wenn man auch mal die Saison nicht mit so einer Pusterpartie angehen müsste. Ich glaube, dass die Mannschaft sportlich sehr gut aufgeht.
Es ist verhext. Also wirklich. Thomas und deine Leitung, ich glaube, das wird irgendwie nicht mehr so richtig was mit ihm heute. Naja gut, Martin, dann schauen wir wieder auf den VfB Stuttgart. Obwohl, vielleicht kannst du ja mal ein, zwei Worte zu Werder Bremen verlieren. Ich meine, das ist ja in der Tat so, dass Werder und der VfB ja eine ganz interessante gleichsame Situation durchgegangen sind durch die Saison weg. Ne? Also Trainerwechsel, schwierige Phase, rausgekämpft, hochgekraxelt, und jetzt steht man eigentlich in einem sehr stabilen Mittelfeld. Wie siehst du Werder Bremen eigentlich diese Saison?
Also die haben so das typische Werder-Phänomen eigentlich gemacht. Sie haben sind schlecht in die Saison gestartet, nachdem sie die letzte Saison, das Ende davor gut war, haben einen Trainer wieder gewechselt, haben irgendwie wieder einen Trainer aus dem Jugendbereich geholt aus der U23 oder beziehungsweise Jugendbereich geholt und starten dann wieder durch. Und bei denen sieht es jetzt spielerisch zum Beispiel sehr, sehr gut aus, was die letzten Wochen gemacht haben. Das, was ich jetzt von uns nicht behaupten kann. Also das finde ich sehr, sehr positiv, wie die sich spielerisch gemacht haben. Gerade das Spiel letzte Woche gegen Leipzig, das du auch schon angesprochen hast, das 1:1. Das war deutlich mehr zu sehen, als es bei unseren Jungs zu sehen ist. Und vor allem gefühlt auch eben noch mehr Wille und Einsatz da, das bei uns schon wieder so ein bisschen verloren gegangen ist.
Zuletzt konnte der VfB vor 3 Jahren gegen Werder Bremen gewinnen. Damals ein 3:2 Heimsieg am 12.04.2015, also ungefähr wirklich vor 3 Jahren. Was muss denn dieses Wochenende passieren, dass das wieder klappt, dass man nach 3 Jahren mal wieder einen Sieg gegen Werder Bremen feiern kann?
Ich hoffe, dass die Mannschaft so gefühlt aus dem Urlaubsmodus rauskommt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber gedanklich sind die schon ein bisschen weg, weil Gomez hat auch die Woche gesagt, hey, Rückrunde war doch alles super, und man hat das Gefühl, dass einfach schon der Gang zurückgeschalten wird, und ich würde mir einfach wünschen, dass sie den nochmal hochschalten. Weil du hast vorhin auch schon gesagt, es geht um Prestige, es geht aber auch vor allem um Geld für den VfB. Das heißt, je höher wir am Ende von der Saison stehen, Fernsehgelder, ne, desto mehr Geld ist auch einfach für den VfB da, und es wäre mir einfach sehr, sehr wichtig, dass die nochmal 100% geben und nicht wie gegen Hamburg oder Hannover halt alles nicht so ganz sauber und konzentriert zu Ende spielen. Und wenn sie das machen, wie die Spiele zuvor, als sie die gute Phase hatten mit den vielen Siegen, dann kann das was werden. Ansonsten wird uns Werder das Ding um die Ohren hauen. Also dann nehmen die 3 Punkte mit.
Andreas Beck fällt erstmal aus. Also
genau.
Kreuzbandanriss im Knie, so sieht es zumindest aus. Ich glaube, so eine richtige Diagnose steht ja noch nicht ganz fest. Ne? Ich weiß ja nicht, wie es mit der Schwellung aussieht, aber das ist auf jeden Fall klar, das Saison aus. Andreas Beck, einer, der sich ja wirklich wieder in den Fokus gespielt hat beim VfB. Für wen ist das jetzt eine Chance in den letzten Spielen, sich dann vielleicht ebenso in den Fokus zu spielen?
Da bin ich wirklich gespannt, was Korkut macht, weil er war jetzt ja eigentlich immer so einer, der dann auch schon bestehende Spieler, also die sonst schon irgendwo in der Startelf sind, hin und her geschoben hat. Die Frage ist, ob er Gentner auf die Position ziehen wird, was er auch gegen Hannover eben ja schon in der 2. Halbzeit gemacht hat. Ich befürchte fast, dass das die Lösung sein wird. Zimmermann weiß ich nicht, der ist ja nach seinem Kreuzbandriss zurückgekehrt, ob er den als Option ansehen kann, weil der könnte die Position spielen. Ich glaube es aber halt fast noch nicht, und deswegen wird Gentner eben reinrücken auf die Position von Beck. Ja, und ansonsten wird er wahrscheinlich leider nicht arg viele neue Spieler reinziehen. Das ist so das, was ich auch ein bisschen sehr schade finde, schon in Ausblick auf die nächste Saison, dass die 2. Reihe eigentlich so gar keine Chance bekommt, sich zu zeigen, und dementsprechend auch der Frust bei den ganzen Jungs mittlerweile recht hoch sein dürfte.
Thomas, wir versuchen es nochmal, auch mit Werder Bremen. Wie sieht's mit dem Kader für Werder aus am Wochenende? Delaney ist gesperrt, 5. gelbe Karte, wichtiger Spieler, der jetzt ausfällt. Wer wird für ihn wohl spielen, und was rechnest du Werder generell für Chancen in Stuttgart aus?
Ich denke mal, dass für ihn nur Junuzovic in die zentrale Rolle zurückkehren wird, in der er eigentlich auch wieder spielt, wenn es auf dem Flügel ist. Könnte das mal so ein Probelauf für die neue Saison werden, weil man liest ja überall, dass Delaney womöglich im Sommer.
Also es
bleibt ist nicht unser Tag heute.
Es bleibt die Geschichte dieses Texts. Ich werde ihn nochmal gleich kurz anrufen, glaube ich, um den Tipp zu erfahren. Aber ja, ansonsten für euch natürlich da draußen auch, kicktipp.de/meinsportradio, wenn ihr dabei sein wollt und mittippen wollt, diesen Bundesliga-Spieltag. Es gibt eine Ausgabe 11 Freunde und No Sports zu gewinnen. Und Martin, deinen Tipp hätte ich gern zuerst jetzt für das Spiel VfB Stuttgart gegen Werder Bremen.
Also, ich hoffe wirklich, sie reißen sich nochmal am Riemen und wir gewinnen das Ding 2-1. Punkt.
Okay. Ja. Thomas, bist du wieder in der Leitung?
Ich habe keine Ahnung, was immer falsch läuft.
Ich weiß auch nicht. Schnell dein Tipp fürs Wochenende.
Ich tippe auf 2-1 zu Bremen, und zwar diesen Doppelpack mit Kruse, weil wir sind unbedingt noch für die Serie.
Okay, alles klar. Ich sag schiedlich friedlich 1-1 unentschieden am Ende. Eure Tipps gerne auch per Twitter mit dem Hashtag Bully Special. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Martin vom Brustring Talk und bei Thomas Rellmann. Beim nächsten Mal klappt's hoffentlich ein bisschen besser. Also wir entschuldigen uns dafür, werden versuchen rauszubekommen, woran das lag. Thomas, vielen Dank für die Geduld und euch da draußen auch. Wir machen in einer kurzen Pause weiter mit der nächsten Partie. Hamburger SV gegen den SC Freiburg. Bleibt dran.
Der 3. internationale Berlin Cup im Goalball auf meinsportradio.de. Live. 7 internationale Teams kämpfen um den Titel. Vom 28. bis 30. April täglich ab 9 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Wir sind zurück im Bully-Special auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, und für das Spiel Hamburger Sportverein gegen den SC Freiburg am 31. Spieltag begrüße ich 2 neue Gäste in der Leitung. 2 Macher von meinsportradio.de Podcast für den HSV-Talk, Sven Schulze. Hallo Sven.
Hallo Kevin, moin.
Und für den Füchsle-Talk, dem SCF-Podcast, Michael Schröder. Hallo Michael.
Hallo.
Wir beginnen mit dem SC Freiburg und das war sicherlich das Aufregerspiel, ja, der Saison, würde ich schon fast sagen, ne? Dieses 2:0 oder das 0:2 aus Freiburger Sicht in Mainz und dieser wahnsinnige Videobeweis nach dem Halbzeitpfiff. In der Tat dachte ich so ganz ad hoc, und das ist wahrscheinlich eine sehr unpopuläre Meinung, alles richtig gemacht, lieber Herr Schiedsrichter. Also dafür ist der Videobeweis ja eigentlich da. Aber ich glaube, aus Freiburger Sicht war das das Worst-Case-Szenario, ne?
Ja, also es ist sehr skurril und ich finde eigentlich die Reaktion des Vereins ganz cool, weil ich habe über den Füchse-Talk-Account auf Twitter so ein bisschen gerantet am Dienstag, was ich mir erwarte vom Verein und habe ihm geschrieben, ich erwarte eigentlich so ein bisschen Wagenburg-Mentalität, dass man sagt, wir legen keinen Protest ein, aber wir finden es scheiße, wir konzentrieren uns aber jetzt auf uns, weil genau das hat der Verein gemacht, witzigerweise oder richtigerweise in dem Fall. Weil was man ganz klar sagen muss, sind zwei Sachen. Das eine ist, das war ein eindeutiger Handelfmeter und wenn man sich die Szene nochmal anschaut, kann man auch sehen, dass eigentlich alle SC-Spieler die Hände irgendwie oben hatten, was ein bisschen lustig aussieht tatsächlich im Standbild. Auf der anderen Seite ist halt diese Art und Weise wieder was, wo man sagt, es geht halt einfach nicht. Aber ich halte mich da tatsächlich auch so wie der Verein das hält. Ich habe keinerlei Bedürfnisse, da jetzt drüber zu diskutieren, aber vielleicht auch einfach aus dem Grund, weil ich es müßig finde, zu diskutieren, ob ein Schiedsrichter jetzt noch 1 Zentimeter auf dem Feld oder schon daneben war. Das ganze Ding ist einfach für mich nicht eindeutig über die ganze Saison gesehen weg und ich habe so ein bisschen Angst, was die WM angeht und die Schiedsrichterleistung, weil das werden alles Kollegen sein, die da auf dem Platz mit der Pfeife arbeiten, die das zum großen Teil noch nie verwendet haben. Und genauso die Leute, die dann die Videoanalysen machen, die haben das auch noch nie verwendet. Die kriegen 3 Tage Workshop und sollen das dann können. Also ich fürchte so ein bisschen, dass wir bei der WM noch mehr Spaß haben werden als jetzt in der ganzen Bundesliga-Saison schon.
Aber im Endeffekt muss man auch ehrlich sein und sagen, es lag nicht am Videobeweis, dass der SC Freiburg dort verloren ist. Es lag auch nicht am Videobeweis,
dass absolut. Also wenn man 3 Tore schießt seit dem 23. Spieltag, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe, dann ist es auch müßig, da irgendwie über Proteste nachzudenken.
Es ist auch müßig, darüber nachzudenken, wie nah der Abstieg eigentlich rückt, weil ich sag mal so, Wolfsburg und Mainz, wenn die jetzt ihre Punkte machen und der SC Freiburg hat tatsächlich eine der größten Schwächen, nämlich das Torverhältnis dort unten.
Mhm. Also ich lese alles, was ich über den SC lese, seit Montagabend im Geiste mit der Stimme von Günter Koch tatsächlich. Wir melden uns vom Abgrund und sind dabei total locker. Ich lache ein bisschen drüber, ehrlich gesagt, weil das Schlimme ist, man kann sich nicht wirklich erklären, was ist der Grund, warum es jetzt so ist. Man kann klar sagen, ja, die Offensive ist schlecht. Man kann klar sagen, es gab in der Hinrunde katastrophale Fehler in der Defensive. Aber ich finde, eigentlich gibt es keinen Grund dafür, dass es jetzt akut so spontan so schlecht geworden ist bei den letzten Spielen mit quasi keinen rausgespielten Torchancen mehr und die wenigen, die es dann gab, wurden dann nicht gemacht. Standardschwäche zusätzlich auch noch verloren. Das sind alles Dinge, die da gibt es nicht irgendwelche Faktoren von außen, die dazu geführt haben, dass es so ist. Und das ist ein bisschen bedenklich. Also man ist da wirklich mit seinem Latein am Ende so ein bisschen
als Fan. Sven, der HSV letzte Woche ebenfalls 0:2 verloren gegen die TSG Hoffenheim. Jetzt kann man tatsächlich sagen, es hilft nur noch ein Wunder, wenn es mit dem 16. Platz reichen soll. Allerdings, wenn man jetzt bedenkt, man spielt gegen denjenigen Verein, der aktuell auf Platz 16 steht, der aktuell eine Form hat, die ja eher mangelhaft ist, dann könnte man meinen, wenn es dann nur noch 5 Punkte sind und man ja beim HSV einfach drauf losspielen könnte eigentlich. Und ich finde, Christian Titz macht das ganz gut. Dadurch, dass er die jungen Spieler einsetzt, dass er versucht, so frei wie möglich spielen zu lassen, dass sich da nochmal eine ganz eigene Dynamik draus entwickeln kann. Also, wenn der HSV gegen den SC Freiburg gewinnen sollte, das würde doch wirklich Hoffnung geben.
Ja, also Hoffnung. Ich sage ja schon seit Wochen und Monaten eigentlich schon, dass wir, also spätestens seit unseren Heimspielen gegen Werder und dem Spiel Mainz, umgekehrt war es auswärts gegen Werder und zu Hause gegen Mainz, wo wir 1 Punkt geholt haben, das war einfach zu wenig und seitdem bin ich der Meinung, sind wir abgestiegen. Es gibt diese Resthoffnung und an die klammert man sich immer und wenn man so ein Spiel sieht wie gegen Schalke, das hat schon richtig Spaß gemacht zuzugucken und unabhängig von dem Ausgang der Saison ist das, was Titz momentan macht und was der HSV macht, das, wofür ich eine Ausgliederung 2014 gewählt habe. Das wollte ich damals schon sehen. Also ein Konzept mit jungen Fußballern, natürlich auch mit Erfahrung gemischt, und die haben wir auch mit Handholzbi und wie sie alle heißen. Aber diese Mischung momentan, die passt, und das macht Spaß zuzugucken. Ich hätte es lieber jetzt natürlich, wenn wir gegen Freiburg, weil die sind mir ja auch nicht ganz unsympathisch, um den 11. Platz spielen würden, dann könnten wir uns noch ein bisschen mehr frotzeln. So ist das natürlich so, dass wir natürlich, wenn man jetzt an den Klassenerhalt noch glauben will und glauben muss, dann sind natürlich diese drei Punkte jetzt noch wichtiger als die letzten drei Punkte, die auch schon wichtig waren. Aber lass uns doch einfach Fußball spielen, mal gucken, was rauskommt. Und ich glaube, dass wir wirklich die Leichtigkeit eigentlich auf unserer Seite haben sollten, weil definitiv sind wir eigentlich schon abgestiegen. Und wenn da jetzt noch was passiert, dann ist das irgendwo ein großer Bonus. Und du hast natürlich recht, es kann dann natürlich noch ein Ruck wieder passieren. Andersrum muss man sagen, wir haben 5 Spiele über die gesamte Saison gewonnen. Warum sollten wir jetzt die letzten 4 gewinnen oder 3? Mindestens 3 von den 4 müssen es ja sein, wenn Freiburg alles verlieren würde oder wer auch immer. Also alles, naja.
Dann lass uns mal so ein bisschen.
Du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst. lass uns doch dann noch ein bisschen mal auf die Spieler gucken, die Christian Titz aktuell so fördert, nämlich die jungen Spieler. Klar, Ito, den kennt man schon, den kannte man schon von Vorgängern, auch Arp. Aber Steinmann hat sich super in den Fokus gespielt, gefällt mir richtig gut, schöne Körperlichkeit auf der 6, auch am Ball kann der was. Dann der junge Weinemann, der ja auch wahrscheinlich eine Chance bekommen wird jetzt, gezwungenermaßen, weil Douglas Santos ja gesperrt ist. Aber trotzdem, ich finde, das ist eigentlich genau das Schöne beim HSV, das ist auch gesagt, dass man jetzt mittelfristig bzw. langfristiger schon mal schauen kann, selbst wenn es jetzt in die zweite Liga geht, wir haben eine gute Jugendabteilung, wir können den Jungs eine Chance geben und der Trainer setzt die hervorragend ein, oder?
Der Weg ist alternativlos. Wir können uns ja auch nichts anderes leisten rein finanziell. Wir können jetzt nicht irgendwo, was weiß ich, dem SC Freiburg die besten Spieler wegkaufen. Das geht einfach nicht mehr. Die können wir uns nicht leisten. Punkt. Es ist der einzige Weg, den wir haben. Im Gegenteil, ich sage ja sogar, man sollte versuchen, irgendwie den Hand für noch ein Jahr verlängern, obwohl ich kein großer Handfan bin, aber das so als Führungsperson, als Erfahrungsperson im Kader und sogar, wenn Holtby auf Geld verzichtet und der Titz gerne spielen macht, ja, warum nicht? Versuche ihn doch irgendwie mit in die zweite Liga zu nehmen. Das ist jetzt utopisch wahrscheinlich, aber das sind so Leute, um die rum kannst du so ein bisschen junge Leute aufbauen, und das ist der Weg, den wir gehen müssen. Und wir werden nicht viel Geld auf dem Transfermarkt ausgeben können. Also ist das der einzige Weg, den wir gehen können. Punkt.
Ich erinnere mich an Niedermeier ist ablösefrei im Sommer, habe ich gehört. Der könnte gerne zuschlagen.
Danke. Ich glaube, da so ein paar ablösefrei könnten wir auch schon. Wir haben ja sogar schon einen ablösefreien. Ja. Bates heißt er ja, der Schotte. Aber jetzt mal ganz im Ernst, das ist der Weg, den man auch gehen muss. Und auch selbst wenn dieser Bates bei Rangers erst 3 oder 4 Profispiele gemacht hat, wenn man der Meinung ist, der kann den Sprung schaffen, dann muss man eben auch mal dieses kleine Risiko gehen und einen ablösefreien jungen Spieler nehmen, der dann anscheinend noch nicht ganz so umworben auf dem internationalen Markt ist. Und wie zum Beispiel ein Van Drongelen, den man ja auch irgendwo aus dem Nirvana geholt hat, von Sparta Rotterdam, muss man das mit anderen Spielern auch versuchen, dass man da solche Leute findet, die noch zu relativ günstigem Geld zu kriegen sind und eventuell vor allen Dingen eine Wertsteigerung vom Alter her noch möglich machen.
Auch wenn Nils Petersen sagte, wir gehen da nicht mehr raus. Wir gehen da nicht raus nach diesem Halbzeitding. Fand ich übrigens eine ziemlich geile Reaktion eigentlich. Hätte ich genauso gemacht. Also ich habe einfach gesagt, wir bleiben hier. Ich fände es auch interessant mal zu sehen, was passiert eigentlich, wenn eine Mannschaft das wirklich macht.
Das eskaliert natürlich. Ne? Also erst hört er als Einziger die gelbe Karte eigentlich, kriegt er nicht mit. Dann geht die ganze Mannschaft einfach weg. Sind wir mal gespannt, was am Samstag passiert. Vielleicht, ich habe gehört, dass das Spiel sowieso später angepfiffen wird in Hamburg, weil es noch einen Elfmeter gibt in Mainz, der vorher noch ausgeführt werden muss. Also es ist so ein bisschen Galgenhumor. Ja, man fragt sich dann wirklich, warum braucht man solche Nebenschauplätze jetzt, wenn es wirklich um alles geht? Und warum ist sowieso überhaupt grundsätzlich mal so ein Spiel an einem Montagabend, wo es für beide um relativ viel geht, und wird dann durch so Folklore-Kokolores-Geschichten wie Klopapier und Trillerpfeifen, was ja alles gut und richtig ist. Ich finde der Montagsspiel auch scheiße.
Nö, finde ich nicht. In dem Fall muss ich da ganz klar widersprechen. Aber da haben wir jetzt nicht die Zeit für. Also genau. Ich fand es absolut beschissen, was da passiert ist am Montag. Also auch aus Mainzer Sicht und ganz ehrlich, ich darf es eigentlich sagen, ich bin ja Moderator hier. Wie sieht's
halt die Klappe, stell eine Frage und gut.
Wie sieht's personell beim SC Freiburg aus? Was wird taktisch passieren?
wie fühlen Sie sich? Ja, ich glaube, dass das sehr schwierig ist tatsächlich, weil sowohl taktisch als auch personell ist es so ein kleines Puzzlespiel, weil man jetzt wieder zum wiederholten Male gesehen hat, dass diese Dreier-, Fünfer-, Viererkette-Geschichte vielleicht die Mannschaft doch ein bisschen verunsichert. Am Montag haben sie mit dieser Dreier-, Fünferkette angefangen, weil es einfach personell nicht anders ging. Spieler angeschlagen waren und man dann eben so, ja gut, dann muss es halt so sein, die Taktik war. Ich würde lieber wieder das gute alte 4-4-2 sehen bei uns. Ich weiß aber nicht, wer alles fit ist am Wochenende. Es ist ein großes Puzzle tatsächlich.
Beim HSV auch. Ich meine, Douglas Santos ist gesperrt. Auf der 6 könnte sich mit Steinmann und Ekdal was Interessantes bilden. Also eigentlich gibt es noch genug Spieler, die eingesetzt werden können, ne, Sven?
Haben wir jede Menge. Und das ist ja das Schöne. Du hast Manjoman eben schon genannt, der eventuell mal seine Chance kriegen würde. Und auch durch die Gazetten geht, sollen Steinmann oder Ekdal spielen. Ich würde sie beide spielen lassen. Ich würde einfach sagen, Ekdal geht in die Innenverteidigung zurück, hat er schon mal gemacht. Van Drongelen rückt links raus auf den Linksverteidiger, hat er schon mal gemacht. Jung dabei, hat eine schöne Verteidigung. Spielstarke für den Aufbau, weil das wird man brauchen gegen die anlaufenden Freiburger und die störenden Freiburger. Und hat dann ein schönes Dreieck mit Jung, Ekdal und Steinmann, die das Spiel aufbauen können. Hätte ich Bock drauf, würde ich gerne so sehen. Aber mal gucken, was sich Herr Titz ausdenkt. Und sonst vorne wird wahrscheinlich das Übliche passieren, also gar nichts. Warum auch? Das sah auch in Hoffenheim anfänglich gar nicht so schlecht aus. Und zwar, der Hatz war in Ordnung, Durchschlagskraft fehlte. Und man muss es auch ganz ehrlich sagen, Hoffenheim war einfach besser. Und insofern haben sie auch verdient gewonnen. Aber wie gesagt, ich denke mal, so könnte man das Spiel angehen und hätte da auch Bock drauf, das so zu sehen.
Bleiben uns noch die Tipps. meinsportradio.de/Tippspiel, wenn ihr eine Ausgabe 11 Freunde und No Sports gewinnen wollt. Und Sven, dein Tipp zur Partie Hamburger Sportverein gegen den SC Freiburg hätte ich jetzt gern.
Also mein erster Tipp ist erstmal der HSV-Talk. Der ist nämlich seit 2 Tagen zur Verfügung und kann auf meinsportradio.de gehört werden oder in den Apps. Ihr kennt das ganze Prozedere. Vakuum mit Fragezeichen ist der Titel. Ja, mein Tipp jetzt für das Spiel, ich tippe jetzt einfach mal auf ein 1-2, weil der HSV nicht damit umgehen kann, dass er auf einmal Favorit ist gegen Freiburg. Ja, ich habe die ganzen letzten Mal auf Sieg getippt und meistens stimmte das nicht. Ich mache das mal andersrum.
Michael?
Ja, ich kann auch kurz anteasern. Wir treffen uns heute Abend zur Gesprächsrunde, zur Gesprächstherapie und schauen, ob uns zusammen was Sinnvolleres einfällt, was die Saison angeht. Und ich freue mich, dass der Sven sagt, dass wir anrennen werden. Das würde ich auch gerne sehen. Ich ahne aber trotzdem.
Also anrennen stören, ne?
Ja, genau. Ich ahne aber trotzdem, dass es nicht so toll werden wird und fürchte das Schlimmste. Ich glaube, wir verlieren da. Ergebnis kann ich tatsächlich mir gar nicht oder alles vorstellen.
Ich sage, der HSV gewinnt mit 2-1 und wird der Favoritenrolle gerecht. Und eure Tipps würden wir auch gerne bei Twitter mit dem Hashtag BullySpecial lesen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Sven Schulze vom HSV-Talk und bei Michael Schröder vom Füchsle-Talk. Beides hervorragende Podcasts hier auf meinsportradio.de für die beiden Vereine Hamburger SV und den SC Freiburg. Bitte beide Podcasts, genauso wie das BullySpecial, auch bei iTunes bewerten, am besten mit 5 Sternen. Und nach einer kurzen Pause geht's weiter mit dem nächsten Spiel. Das ist Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg. Bleibt dran.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Jetzt machen Sie ja alle auf im Lokomp oder im Nokamp oder wie das hier heißt.
meinsportradio.de. Es heißt meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
Ihr hört das Bully-Special auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Schön, dass ihr dabei seid zur Vorschau auf den 31. Spieltag. Das Freitagabendspiel, das Eröffnungsspiel dieses Spieltags, ist Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg. Und ich begrüße ganz, ganz herzlich für den VfL vom Wölferadio Lars Vollmering. Hallo Lars.
Hi.
Ja, was soll man sagen, ne? Letzte Woche erneut Remis, torloses Remis, kein schönes Fußballspiel. Was machen wir aus diesem 0-0?
Ja, also eins, womit wir leben müssen sozusagen, und Robin Knorr hat mit dem Kollegen nach dem Spiel noch unterhalten, ganz passend gesagt, er sagt, wir wollen am Ende mal sehen, was der Wert ist, dieser Punkt. Das Ding ist halt, du musst das klar gewinnen. Also da beißt die Maus keinen Faden ab, spätestens seit da der Platzverweis ausgesprochen worden ist gegen Jan Moravec und dann diese riesen Chancen da passiert sind für den VfL, ist natürlich so ein Unentschieden zu wenig im Abstiegskampf, zumal dann ja auch noch Mainz dieses ominöse Montagsspiel da gewonnen hat gegen Freiburg. Also das wird alles eng und ich mag mir gar nicht ausmalen, was passiert, wenn wir gegen Gladbach verlieren sollten und die anderen irgendwie dass er möglich ist gegen Augsburg und gegen Hamburg da irgendwelche Punkte sammeln. Das wäre ein bisschen bitter für uns, muss ich ganz ehrlich sagen, nachdem wie es bisher gelaufen ist.
Aber beim ganzen Unken rund um Unentschieden und sowas, im Endeffekt könnte das doch genau der Punkt sein, der dem VfL Wolfsburg die Klasse hält, weil im Endeffekt hat man ja konsequent gepunktet, auch wenn es sehr, sehr viele Unentschieden waren. So hat der SC Freiburg aktuell Niederlagenserie, Mainz 05 punktet jetzt auch nicht in jedem Spiel. Das kann ja im Grunde auch ein Stück weit positive Energie vermitteln, dass man weiß, man hat ja zumindest gepunktet.
Ja, das ist sicherlich richtig, ist aber natürlich auch eine trügerische Sicherheit, in Anführungsstrichen. Da haben wir uns letztes Jahr auch irgendwie drauf verlassen und schwupps hast du in der 89. Minute in Hamburg ein Tor kassiert, als Relegation gespielt. Also das sind alles so Sachen, da will ich nicht drauf verlassen. Das Beste ist sowieso, man hat es irgendwie in der eigenen Hand. Und das versucht Bruno Labbadia auch, beziehungsweise betont die Mannschaft auch immer, wir haben es in der eigenen Hand und entsprechend ist es ja auch nicht unmöglich, in Gladbach was zu holen. Vielleicht ist es ein Sieg und dann sieht die Sache auch schon wieder anders aus. Also ich glaube auch, also mit zwei Siegen bist du, glaube ich, dabei und hältst die Klasse. Da müssen wir dann mal schauen, was es dann tatsächlich wert war, dieser Punkt gegen Augsburg.
Auch wenn Bruno Labbadia in der Pressekonferenz vor knapp einer Stunde, also wir nehmen das Ganze ja Donnerstagmittag auf, gesagt hat, dass man sich nicht auf Rechenspiele fokussiert, so kann ich das nicht ganz glauben. Also was ist so dein Eindruck, wie die Spieler damit umgehen aktuell? Du redest ja hin und wieder auch mit den Spielern, bist ja mit dem Wölferadio auch live dabei und erlebst die ja näher als je zuvor eigentlich. Ist es auch dein Eindruck, dass die Spieler sich da auch nicht dran beteiligen? Weil ich glaube, da kann man sich ja nicht von frei machen.
Ja, also ich glaube schon, dass die auch lesen können, dass die Tabelle lesen können. Aber was jetzt die Spielvorbereitung angeht, sich dieses auch das Spiel letztendlich vorbereiten zu fokussieren, und dann tatsächlich auch dann versuchen, die optimale Leistung abzurufen und alles auszublenden. Das, glaube ich, gelingt denen schon. Oder ich habe das am letzten Freitag gegen Augsburg gemerkt, oder nach dem Augsburg-Spiel. Da ging es schon nochmal darum, stellten die Journalisten auch die Frage, wie sehr denn das VW-Durcheinander oder VW-Chaos da die Mannschaft vielleicht beeinflusst hätte. Und dann hieß es ja, von wegen, wir haben das gar nicht richtig mitbekommen. Und offensichtlich hat es dann Bruno Labbadia geschafft, die Mannschaft so einzustellen oder das alles so fernzuhalten, dass das vielleicht geholfen hat. Und da hoffe ich natürlich auch drauf, dass das jetzt der Fall ist, dass die Mannschaft weiter in Ruhe entsprechend arbeiten kann und dann gucken wir mal, was dann am Ende bei rauskommt. Aber natürlich ganz frei machen, auch von der Tabellensituation, kannst du dich nicht, glaube ich, als Spieler.
Bei Borussia Mönchengladbach kann man sich auch nicht davon freimachen, dass die Diskussionen um Dieter Hecking weitergehen werden. Da bleibe ich einfach mal bei. Und du kennst das ja ganz gut, wie das mit Diskussionen um Dieter Hecking ist. Letzte Woche bei den Bayern 1-5 verloren. Gut, ich meine, im Endeffekt kennt man das ja mit Toni-Niederlagen von Vereinen gegen Bayern München. Trotzdem.
Hey, sagst du was?
War die Leistung dann auch ein bisschen schwierig. Also, es ist so, dass bei Borussia Mönchengladbach, glaube ich persönlich, einiges im Argen liegt. Ich glaube, die wissen selber nicht so genau, was es ist. Aber klar, Verletzungspech spielt da mit rein. Aber ich glaube auch, dass ich eine taktische, ja, und das ist auch so ein bisschen das, was beim VfL Wolfsburg am Ende war, fand ich, unter Dieter Hecking diese taktische Sackgasse gebildet hat, dass man da recht wenig Entwicklungspotenzial hat. So ein Spieler wie Josip Drimmitsch kann jetzt mal eine Chance bekommen, auch gegen den VfL wieder, hat er letzte Woche in München getroffen. Du kennst diese Parallelen ja, ich habe das ja angesprochen und wir haben jetzt zwar keinen Gladbacher hier, aber vielleicht kannst du mal aus deiner Warte sagen, ob das was ist, was ich falsch beobachtet habe, dann auch was am Ende mit Dieter Hecking beim VfL Wolfsburg passiert ist und glaubst du, das könnte ihm auch so ein Ende bei Borussia Mönchengladbach bald blühen?
Ja gut, also ob ihm da ein Ende blüht, das kann ich jetzt nicht sagen, weil es hängt auch ein bisschen von der Alternative ab, die man hat. Fakt ist, und da ist halt so eine kleine Parallele, wobei ich nicht weiß, ob das jetzt tatsächlich schon dieser Status erreicht ist bei Gladbach, aber so, im Grunde ist es so, dass Dieter Hecking irgendwann mal, ich will nicht sagen, an die Grenzen gestoßen ist oder dass dann irgendwann mal so taktisch in Anführungsstrichen tatsächlich die Weiterentwicklung gestoppt hat bzw. aufgehört hat. Man hatte immer den Eindruck, vielleicht lag es aber auch daran, das Spielermaterial, was zur Verfügung stand, die Mannschaft bewegt sich kein Stück mehr und zwar nicht nur buchstäblich, sondern tatsächlich auch, was die Weiterentwicklung angeht. Und da hat man schon nur das Gefühl gehabt, da wird dann der Hecking-Stiefel runtergespielt. Ja, ob das in Gladbach auch so ist, das weiß ich nicht. Es klingt immer so ein bisschen danach, da ich ja weiß, dass Hecking auch ein Typ ist, der sich da nicht verbiegen lässt und der sehr geradlinig noch operiert. Das ist ja auch seine große Stärke letztendlich auch, dass er jemand ist, der da auch für Konstanz steht, für Verlässlichkeit. Aber dass das dann irgendwann vielleicht dazu führt, gerade wenn dann die sportlichen Ziele nicht erreicht werden, dass dann die Mannschaft irgendwann dem Trainer auch nicht mehr folgt. So war es dann jedenfalls, glaube ich, auch in Wolfsburg.
Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass sich diese Entwicklung auch bei Borussia Mönchengladbach einstellen kann. Ich denke, man wird die Saison auf jeden Fall noch zu Ende machen. Die Verlängerung stand ja im Raum. Ich denke mal, dann wird man in die nächste Saison gehen und da muss man schauen, ob sich da was entwickelt und auch mit welchem Spielermaterial man das macht, ob vielleicht noch Spieler gehen, Spieler kommen. Beim VfL Wolfsburg geht es erstmal weiterhin ums nackte Überleben. Letzte Woche Udokai Comeback gefeiert, Comeback Ende des Spiels direkt mal wieder beendet mit einer gelb-roten Karte, fehlt jetzt auch wieder. Und Udo ist ja einer, der sich auch wirklich als wichtiger Spieler erwiesen hat in den letzten Monaten, sich wirklich in den Fokus gespielt hat beim VfL. Wie wird dieser Ausfall kompensiert erneut und was erwartest du sonst noch für taktische oder personelle Kniffe von Bruno Labbadia?
Ja, also er hat uns ja letztes Mal gegen Augsburg auch schon überrascht, indem er da plötzlich eine Dreierkette aufgeboten hat. Das hieß nicht alltäglich. Also Bruno Labbadia macht sich da sehr viel Gedanken, wie er die Mannschaft dann auch einstellen kann. Und ist ja auch ein Risiko, Felix Urukai nach so einer langen Verletzungspause zu bringen. Der Junge hat bis auf die gelb-rote Karte gut gemacht, tut uns auch gut als Typ, als Spieler. Hat er auch gleich wieder versucht, Verantwortung zu übernehmen, trotz der jungen Jahre, die er erst auf dem Buckel hat. Letztendlich war es aber auch nur ein verletzungsbedingter Ausfall von Camacho, der Bruno Labbadia dazu gezwungen hat, so zu entscheiden oder so aufzustellen. Das ist noch nicht ganz klar, ob Camacho oder auch Dilavogui aufgrund von Verletzungen ja nicht dabei gewesen, wieder dabei sein können. Das entscheidet sich wohl relativ kurzfristig, ob die jetzt ausfallen. Und dann hängt es auch wieder davon ab, wie du dann aufstellst. Also ich glaube, Dreierkette wird er nicht wieder spielen lassen. Ich glaube, er wird dann wieder auf die Viererkette umstellen und dann glaube ich, dass dann in der Innenverteidigung wieder Paul Jäckel und Robin Knoche spielen werden, die das auch gut gemacht haben und Paul Jäckel ja auch ein Mann aus dem eigenen Nachwuchs, der sensationell die ersten beiden Spiele absolviert hat.
Bei Borussia Mönchengladbach in der Pressekonferenz vorhin bekannt gegeben, dass Doucouré, Hermann, Johnson, Oxford und Vialba ausfallen werden. Das macht natürlich die Aufgabe für Dieter Hecking personell nicht gerade einfach. Christoph Kramer wird wohl einsatzfähig sein für das Spiel am Wochenende. Und ansonsten dann halt die Frage, kriegt Raphael mal eine Pause, der in den letzten Wochen eher blass geblieben ist. Drimic sich durchaus mal eine Chance von Beginn an erneut verdient, auch mit dem Spiel in München. Und ja, bin sehr gespannt darauf, was im Borussia-Park passieren wird, morgen Abend um 20.30 Uhr. Und wir wollen das Ganze natürlich auch tippen. Auf meinsportradio.de/tippspiel gibt es für euch eine Ausgabe 11 Freunde und No Sports zu gewinnen, auch an diesem Spieltag. Und Lars, deinen Tipp hätte ich ganz gerne jetzt.
Ja, also da uns nur Siege weiterhelfen, sage ich 1-0 für den VfL Wolfsburg.
Ich befürchte, der VfL Wolfsburg wird verlieren, und zwar mit 1-2, also 2-1 für Borussia Mönchengladbach.
Ja, immer wenn du das gesagt hast, dann sah es hinterher gar nicht so schlecht aus.
Deswegen so.
Tipp du mal ruhig auf die Niederlage.
Alles klar, dann mache ich das. Dann sprechen wir uns danach wieder, spätestens nächste Woche.
Ich könnte auch sagen, der Sieger wird auf alle Fälle VfL heißen, aber...
Ja, so kann man sich das auch schön reden. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich bei Lars Vollmering vom Wölferadio zur Vorschau auf Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg. Und nach einer kurzen Pause machen wir weiter mit dem nächsten Spiel. Das wird dann RB Leipzig gegen die TSG Hoffenheim lauten. Bleibt dran.
Wer wird DHB-Pokalsieger 2018? Das Final Four. Live auf meinsportradio.de. Im ersten Halbfinale am Samstag, den 5. Mai ab 15 Uhr treffen der SC Magdeburg und der amtierende deutsche Meister Rhein-Neckar-Löwen aufeinander. In Spiel 2 heißt es dann ab 17.45 Uhr. TSV Hannover-Burgdorf gegen die HSG Wetzlar. Das Finale Sonntag, den 6. Mai ab 15 Uhr. Das Final Four 2018. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. 90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zurück im Bully Special auf meinsportradio.de. Die Vorschau auf den 31. Spieltag in der einzig wahren Vorschau auf die Bundesliga-Spieltage im Podcast-Bereich. Mein Name ist Kevin Scheuren und wir kommen zur nächsten Partie. RB Leipzig empfängt die TSG Hoffenheim am 31. Spieltag und ich spreche drüber und zwar mit Kai, den ihr bei Twitter unter @aufziehvogel_le kennt. Er ist für RB Leipzig in der Leitung. Hallo Kai.
Hi, grüß dich.
Letzte Woche 1-1 bei Werder Bremen. Man ist zurückgekommen. Man hat nach dem Rückstand nicht aufgesteckt und hätte es am Ende auch noch besser machen können. Hätte auch noch dafür sorgen können zu gewinnen, aber eben auch dafür sorgen können zu verlieren. Beziehungsweise Werder Bremen hatte noch Chancen gegen Ende der Partie. Geht RB jetzt so langsam die Luft aus im Saisonendspurt und was bedeutet das für die Champions-League-Hoffnung in deinen Augen?
Ja, ich hoffe, dass das Gegenteil der Fall ist, jetzt wo die Europa League weggefallen ist. Jetzt gegen Hoffenheim wieder das erste Spiel, wo man eine Woche Vorbereitung hat, gab auch zwei Tage trainingsfrei zwischendurch. Also die Hoffnung ist natürlich, dass man jetzt ähnlich wie in Bremen in der zweiten Halbzeit nochmal ein bisschen Luft holt und sozusagen erfolgreichen Saisonendsport hinlegt. Und da ist natürlich das Spiel gegen die TSG jetzt schon quasi so eine Art vorgezogenes Saisonendspiel für beide Mannschaften. Weil wer hier verliert, denke ich, kann das Thema Champions League abhaken. Und wer gewinnt, kann sich da noch berechtigte Hoffnung drauf machen. Und selbst wenn es nicht um Champions League geht, geht es natürlich darum, Platz 5 Europa League wenigstens abzusichern, dass man nicht in diese ungeliebte Qualifikation Ende Juli einsteigen muss.
Schön gesagt, Kai. Und deswegen, weil es so ein wichtiges Spiel ist, haben wir natürlich auch einen Gast für die TSG hier in der Leitung. Marco Repanti vom Hoffenheim-Block ist da. Hallo, Marco.
Hallo, grüß euch.
Ja, und bei der TSG muss man ja irgendwie sagen, wir haben ja vor ein paar Wochen immer wieder gesagt, dass es schwierig wird. Also ich habe das gesagt, dass es schwierig wird für die TSG. Du warst immer sehr positiv, du warst immer sehr optimistisch. Warst dir eigentlich sehr sicher, dass die TSG gegen Saisonende nochmal aufdrehen wird? Und genau das ist jetzt der Fall. Letzte Woche souveräner Heimsieg gegen den Hamburger Sportverein, wieder getragen durch Serge Gnabry. Und jetzt dieses direkte Duell gegen RB Leipzig. Und wenn man mal auf die ersten vier Plätze schaut, gut, ich glaube Schalke 04... Das dürfte relativ sicher sein, dass die Champions League spielen werden. Leverkusen und Dortmund nehmen sich dieses Wochenende gegenseitig die Punkte weg. Mit einem Sieg über RB könnte die TSG tatsächlich berechtigte weitere Hoffnung auf die Champions League Qualifikation haben, ne?
Ja, absolut. Und also ich habe mir immer im Hinblick auf den Spielplan eigentlich ausgerechnet, dass zum Ende der Saison hin für uns irgendwie die Karten ganz gut stehen. Und vor ein paar Wochen habe ich schon mal irgendwo geschrieben, dass mein Lieblingsszenario, dass das ultimative Endspiel am letzten Spieltag zu Hause gegen Dortmund um Platz 4 ist. Und so weit sind wir jetzt davon mal nicht mehr weg, aber da steht natürlich auch so schwierige Spiele wie Leipzig noch
davor. Ja, wenn das bedeutet, dass Leverkusen auf 3 steht, nehme ich das natürlich gerne, aber ich glaube, Kai würde eher haben wollen, dass Leipzig dann auf 3 steht. Also es ist schon tatsächlich so, dass ich Kai durchaus recht geben würde und vielleicht du ja auch, Marco. Wer dieses Spiel verlieren sollte an diesem Wochenende, für den wird es dann nochmal richtig schwer.
Ja, absolut. Also hat auch Nagelsmann heute in der Pressekonferenz gesagt, wenn wir nicht gewinnen, dann ist Platz 4 kein Thema mehr. Allerdings, auf der anderen Seite steht natürlich auch, wer von den beiden Mannschaften jetzt Samstag gewinnt, der darf sich durchaus berechtigte Hoffnungen auf Platz 4 machen.
Natürlich auch ein sehr interessantes Thema ist das Trainerkarussell in der Bundesliga. Zwei Fans von zwei Vereinen, deren Trainer auch in der Bundesliga offenbar das Interesse anderer Vereine geweckt haben. Aber man immer mehr davon ausgehen kann auch, dass die jeweiligen Trainer bei ihren Vereinen bleiben in der nächsten Saison. Marco, bei dir war es ja immer so, dass du gesagt hast, Julian Nagelsmann wird auf jeden Fall nächstes Jahr noch Trainer bei der TSG sein. Deswegen möchte ich, glaube ich, einfach mal den Hut ganz kurz ziehen, ganz vorsichtig. Denn wer weiß, vielleicht klopft Borussia Dortmund ja noch an. Aber du hast auf jeden Fall recht gehabt, dass er nicht zu Bayern München gehen wird.
Ja, das wäre auch Stand heute viel zu früh gewesen. Ich will nicht ausschließen, dass er irgendwann mal dort auf der Bank sitzt. Das ist auch durchaus legitim und würde auch passen. Jetzt schauen wir erstmal, wie lange Niko Kovac sich da hält.
Ja, und bei dir, Kai, Ralf Hasenhüttl. Ich glaube, Ralf Hasenhüttl ist kein Kandidat für Borussia Dortmund. Deswegen kann man davon ausgehen, dass auch er nächstes Jahr bei RB auf der Bank sitzen wird, oder?
Ja, definitiv. Also nachdem das Bayern-Thema jetzt durch ist, denke ich, spricht nicht mehr viel dagegen. Keine Ahnung, kann natürlich irgendwie ein Worst-Case-Szenario aufmachen, dass man jetzt den Saisonendsport völlig verhaut und dann irgendwie auch von Vereinsseite so nur nochmal über die Trainerposition anders nachgedacht wird. Aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Insofern denke ich, kann man davon ausgehen, dass er auch nächstes Jahr noch als Trainer ist.
Was muss denn... Vertrag hat er sowieso genau bis 2019 ja noch. Was muss bei RB mal ein bisschen so mit Hinblick auf das, was nächste Saison besser werden muss? So ein, zwei Faktoren, wo du sagst, da würde ich gerne noch eine Steigerung sehen bei uns.
Naja, also was sich, glaube ich, rausgestellt hat im Laufe der Saison jetzt, ist, dass die Kaderpolitik aus den verschiedensten Gründen sehr konservativ war. Also dass man mit eigentlich einem sehr schmalen oder kleinen Kernkader sozusagen in die Saison gegangen ist. Hasenhüttl jetzt auch trotz Doppelbelastung, er hat zwar ein Modell der Rotation gefunden, aber eigentlich jetzt kein Freund extremer Rotation ist, auch weil eben sozusagen sich gezeigt hat, dass auf den Positionen dahinter im Anschlusskader dann doch da dann ein gewisser Qualitätsverlust zu verzeichnen. Das war übrigens ein Unterschied zur TSG ist. Die haben vielleicht nicht die, nach dem Verlust von Süle, Rudi, Wagner, nicht die herausragenden Einzelspieler, aber doch einen durchgehend gut besetzten Kader auf einem sehr ähnlichen Niveau. Da hat sich ja der eine oder andere nach längerer Pause jetzt wieder sozusagen in die Stammelf gespielt. Und bei uns ist jetzt so, dass jetzt auch die durch die Verletzungen von Sabitzer und Upamecano, Leimer, Halstenberg, dass man dann, also da spielen wir rechts außen schon mit dem Backup des Backups sozusagen, obwohl Ilsan gerade das gut gemacht hat in Bremen. Aber da hat sich gezeigt, dass es doch an einigen Kader, auf einigen Kaderpositionen dann zum Saisonende hin naturgemäß Verletzungen, Rhythmus etc. doch eng wird und dass man da, glaube ich, gezielt nochmal verstärken muss.
Die gleiche Frage, Marco, gebe ich einfach mal an dich wieder weiter. Was muss bei der TSG vielleicht noch besser werden, was in dieser Saison nicht so ganz funktioniert hat?
Gut, ich glaube, die größten Probleme hatten wir zu Beginn der Saison und da hat man ganz klar gesehen, dass wir halt dieser Mehrfachbelastung durch die Euroleague-Spiele wirklich noch nicht irgendwie gewachsen waren, zumal wir am Anfang auch noch ein paar Ausfälle zu verzeichnen hatten und dann wird es halt sehr, sehr dünn mit einer schlagkräftigen Mannschaft. Was wir auf dem Transfermarkt jetzt in der Pause machen werden, ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Also es kommt wieder dieses Gerücht mit Amiri auf und klar, also hier ganz meine Meinung, wenn jemand 17 Millionen zahlen möchte für ihn, dann darf er gerne gehen. Ja, also das, man muss ja immer die Kirche im Dorf lassen bei manchen Preisen. Ansonsten muss man sagen, hat mir die Entwicklung von Grilic sehr gut gefallen. Der hat am Anfang der Saison auch gefehlt, ist dann echt eine Größe geworden in der Mitte. Nico Schulz hat sich super gemacht am Anfang, ist mal als Fehleinkauf abgestampft, der als angeblich schon unter Beobachtung von Jogi Löw. Das sind alles Spieler, die wir auch in der nächsten Saison irgendwie in der Stammelf haben werden. Während und nach der WM wird sich natürlich nochmal einiges tun und ich denke auch, dass jemand wie Kamaric da auch nochmal irgendwo ins Blickfeld einiger Top-Vereine rutschen wird. Kaderabek wird immer mal angefragt. Das Problem ist halt, der Markt an Spielern, die in das Gehaltsgefüge der TSG passen, ist ziemlich ausgedünnt und das hört man ja immer von Seiten der TSG. Wir müssen uns halt, ohne jetzt irgendwie wertend sein zu wollen, mit der zweiten und dritten Wahl abfinden und die dann eben halt zu Topspielern machen.
Dann nochmal der Blick auf Dennis Geiger, der ja wohl doch viel länger ausfallen wird, als man jetzt erst gedacht hat. Julian Nagelsmann hat gerade in der Pressekonferenz gesagt, dass er wohl bis zum zweiten oder dritten Spieltag der neuen Saison fehlen wird, weil die Sehne noch schlimmeren Schaden davon getragen hat, als sie vorher gedacht haben. Ist natürlich für den Jungen, der auch eine extrem starke Entwicklung gemacht hat, super bitter und glaube ich auch für alle TSG-Fans erstmal so ein kleiner Dämpfer, ne?
Ja, absolut. Also war auf einem wirklich sehr, sehr guten Wege und war eigentlich auch schon irgendwie fast nicht mehr aus der Mannschaft wegzudenken. Und dann halt in so jungen Jahren so eine schwerwiegende Verletzung. Muss man schauen, wie schnell und wie gut er sich da wieder reinrappelt. Erinnert mich immer so ein bisschen, als ich ihn gesehen habe, an den jungen Dominik Kaiser, den der Kollege aus Leipzig ja jetzt leider verabschieden muss. Aber die beiden Spieler sind sehr, sehr ähnlich und man sieht ja, was aus Kaiser geworden ist.
Dann vielleicht nochmal der Blick auf RB und die personelle Situation dort. Sabitzer, wir haben es gesehen, er hat es ja auch getwittert aus dem Krankenbett, Schulterverletzung. Da ist erstmal bis zum Saisonende Pause. Wie sieht's ansonsten aus für das Spiel gegen die TSG?
Ja, die Pressekonferenz ist jetzt erst in einer halben Stunde. Also was man jetzt im Vorfeld, also Upamecano ist zwar schon wieder auf dem Trainingsplatz, das wird aber nicht reichen für das Spiel. Leimer sowieso nicht, Halstenberg eh nicht. Keita hat wohl individuell trainiert, wobei er in Richtung Belastungssteuerung dann irgendwie also präventiv geht. Muss man halt gucken. Ich habe ja schon gesagt, so Isanker in Bremen da eine sehr gute Partie gemacht, Luckmann gute Partie gemacht. Ob man ihn deswegen in die Startelf nimmt, weiß ich nicht. Vielleicht sind doch eher wieder sozusagen die Joker-Rolle. Also insofern ist für mich jetzt nicht klar, auch was die Formation betrifft, wo das klassische 4-2-2-2 oder 4-3-3 wie in Werder in der zweiten Halbzeit ist vielleicht auch gar nicht so interessant. Interessanter wird sein, wie die beiden Trainer während des Spiels aufeinander reagieren und auf die Entwicklung und die Aufstellung. Da ist ja, hat man ja mit Nagelsmann jemanden gegenüber, der da sehr flexibel ist und da innerhalb des Spiels auch gut reagieren kann. Also insofern wird es eher darum gehen, um dieses berühmte In-Game-Coaching und natürlich sozusagen um den Spielverlauf, also wer geht in Führung. Wobei beide Teams ja Meister darin sind, die Saison Führung zu spielen. insofern weiß ich gar nicht, ob das, also wir haben im letzten Spiel immer gesagt, ob es in Führung geht, es geht auf jeden Fall schief. Also insofern mal gucken. Also wird es ein hochspannendes Match mit zwei sehr guten Mannschaften, die man, also Physik, die man sehr gut beim Fußballspielen zugucken kann. Form hoch oder sie sozusagen liegt sicherlich auf Seiten der TSG, wobei ich aus der zweiten Halbzeit in Bremen da ein bisschen Hoffnung mitnehme und jetzt ist ja Woche Pause. Insofern wird es ein spannendes Match auf Augenhöhe, denke ich.
Besser kann ich es gar nicht zusammenfassen. Also du könntest Moderator werden hier, Kai. Also wenn du mal willst. Ne? Ich komme dann zum Tippspiel. Ja, meinsportradio.de/Tippspiele. Auch an diesem Wochenende gibt es eine Ausgabe 11 Freunde und No Sport für euch zu gewinnen. Und Kai, dann mach doch mal direkt weiter mit deinem Tipp.
Ich hoffe auf eine Wiederholung des letzten Jahres 2-1 für uns.
Okay, Marco?
Ich dachte schon, er sagt eine Wiederholung des Hinspiels. Nein. Nee, also ich wäre wirklich super, super zufrieden, weil ich schätze die Stärke der Leipziger wirklich sehr mit einem 2-2 und das wäre jetzt auch mein Tipp und da würde ich auch unterschreiben.
Bleib ich ganz bei dir, Marco. Auch mein Tipp ist 2-2. Hashtag Bully Special, wenn ihr eure Tipps bei Twitter kundtun wollt. Wenn ihr uns folgen wollt, @aufziehvogel_le. Wenn ihr Kai finden wollt, @Repanti für Marco Repanti und @KS_0811. Wenn ihr mir folgen wollt, ich bedanke mich ganz herzlich bei Kai und bei Marco für die Vorschau auf RB Leipzig gegen die TSG Hoffenheim. Nach einer kurzen Pause geht's weiter mit dem nächsten Spiel. Es geht um die Champions League zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen. Bleibt dran.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio.
Wir kommen hier im Bully Special auf meinsportradio.de zum Topspiel des 31. Spieltags. Borussia Dortmund empfängt Bayer 04 Leverkusen Samstagabend 18:30 Signal Iduna Park. Es geht um die Champions League Plätze. Wenn man bedenkt, dass RB Leipzig und die TSG Hoffenheim ja auch gegeneinander spielen, könnten das wichtige Punkte sein, entweder für den BVB oder für Bayern 04. Und das ist Grund genug, heute eine sehr illustre Runde hier bei mir zu haben. Und zwar zwei Vertreter der jeweils englischsprachigen Podcasts rund um die Vereine. Ich begrüße zuallererst mal vom Yellow Wall Pod für Borussia Dortmund Lars Pollmann. Hallo Lars.
Hallöchen, wir machen es aber heute auf Deutsch, oder?
Wir machen es heute auf Deutsch, wir bleiben auf Deutsch, keine Sorge. Und für Bayer Leverkusen vom Neverkusen-Podcast, Eric. Hallo Eric.
Hallo, wie geht's?
Ja, gut geht's. Wie geht's dir?
Sehr gut, danke. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Wie geht's dir denn nach diesem 2-6 gegen die Bayern? Ist es mittlerweile so ein bisschen gesackt bei dir?
Ja, schon abgehackt, ne? Und wir gucken auf Samstag.
Das ist ja auch im Grunde genommen das wichtigere Spiel, ne? Weil man möchte ja, bei Leverkusen möchte ja in die Champions League, das ist mehr als das, was man sich vor der Saison wahrscheinlich ausgemalt hätte. Bei der Werkself, dieses DFB-Pokal-Halbfinale war ein Bonus, deswegen muss man jetzt einfach mal das Spiel abhaken und vielleicht auf das Bundesligaspiel letzte Woche kurz zurückschauen, denn da hat man es erneut gegen einen direkten Konkurrenten richtig gut gemacht. 4-1 Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt und ich glaube, das ist eher das, was man mit in dieses Spiel gegen Borussia Dortmund nehmen sollte, oder?
Ja, und auch den Sieg gegen Leipzig, glaube ich, wo wir auswärts gewonnen haben. Genau. Das war auch wichtig. Also sagen wir eine wichtige Erfahrung hier in den letzten Wochen. Und ja, mit, wie gesagt, ich habe das Spiel abgehakt vom Dienstag und hoffentlich hat die Mannschaft das auch so gemacht. Der Herrlich hat die richtig eingestellt und ja, mit solch einer Einstellung müssen wir nach Dortmund fahren.
Vielleicht noch mit einem Blick auf Dienstag die Reaktion der Fans auf dieses 2-6. Ich glaube, es gibt wenige Fans sehen, die, also zumindest in Leverkusen war das, glaube ich, auch jahrelang nicht möglich, dass man bei einem 2-6, und ironischerweise haben wir letztes Jahr 2-6 bei Borussia Dortmund verloren. Ja, das war ja das letzte Spiel von Roger Schmidt damals, dem allseits beliebten Roger Schmidt. Da war die Reaktion der Fans eine ganz andere. Jetzt am Dienstag hat man die Mannschaft aufgebaut, man hat sie ja quasi gefeiert eigentlich für dieses 2-6. Hat dich das überrascht oder dachtest du, das ist jetzt auch genau richtig so?
Ja, das hat mich schon überrascht. Also ein Freund von mir, der Tom, der auch bei Leverkusen Podcast dabei ist, meinte, dass das war ja komisch irgendwie. Also toll, dass wir die Mannschaft weiter angefeiert haben, aber das erwartet man normalerweise von einer von Fans von einer Drittligisten so ein Happy to be here Gefühl. Und ja, also ich, man kann sich nicht beschweren. Also viel lieber die, die Fans feiern die Mannschaft an, als da irgendwas, weiß ich, zu beschimpfen. Aber das war schon geil und auch ein bisschen merkwürdig.
Wäre das bei Borussia Dortmund auch möglich gewesen, so eine Situation, Lars?
Nach einem 2-6 in München. Ich wüsste erstmal nicht, wie der BVB zurzeit 2 Tore in München schießen sollte. Oder gegen Bayern, eher gesagt, war ja in Leverkusen. Ja. Aber so grundsätzlich glaube ich, dass die Ansprüche in Dortmund schon ein bisschen größer sind als bei der Werkself aufgrund der Erfolge der letzten Jahre. Also da fehlt mir ein bisschen die Fantasie, um so eine positive Reaktion nach einer schmerzhaften Niederlage, ist ja immerhin ein Halbfinale gewesen, kann ich mir schwer vorstellen.
Wie ist denn das mit der Reaktion nach dieser Derby-Niederlage letzte Woche? Ich glaube, da gab es noch einigen Diskussionsbedarf, oder?
Ja, ich bin jetzt in dem Thema mit den Fans nicht so wahnsinnig gut drin, ehrlich gesagt. Ich glaube allerdings vernommen zu haben, dass die meisten eigentlich nicht sonderlich überrascht damit waren, wie die Mannschaft da aufgetreten ist, weil einfach die Leistungen gerade in den letzten Wochen und Monaten haben auch nicht wirklich viel mehr versprochen als ein bestenfalls enges Spiel gegen Schalke und dann setzt sich da zurzeit gerade bei Schalke so ein bisschen die größere Cleverness durch, als BVB sie an den Tag legt. Von daher, also ich zumindest hatte zum Beispiel auch mit einer Niederlage im Derby gerechnet und ich gehe davon aus, dass das vielen leider Gottes ähnlich ging. Von daher hat sich, glaube ich, diese ganz große Enttäuschung, die sich normalerweise nach so einer wichtigen Niederlage breit macht, glaube ich, gar nicht so sehr entfaltet.
Aber viel enttäuschender natürlich der Ausfall von Michy Batshuayi jetzt, der am Sprunggelenk verletzt ist, diese Saison kein Spiel mehr für Borussia Dortmund machen wird. Ja, wahrscheinlich nie mehr ein Spiel für Borussia Dortmund machen wird, außer man kann sich irgendwie einigen mit dem abgebenden Verein. Glaubst du, da gibt's noch eine Chance, dass Batshuayi in Dortmund bleibt, oder glaubst du, das ist vorbei?
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der BVB seinen Transferrekord quasi verdoppelt und das sind immer noch 30 Millionen für André Schürrle. Zudem wird ja bei Chelsea vermutlich ein neuer Trainer ansetzen. Das heißt, da kriegt dann Batshuayi auch eine neue Chance. Also allenfalls kann ich mir eine nochmalige Leihe über ein Jahr vorstellen, aber ich denke, eigentlich sollte der BVB Interesse daran haben, diese Position im Sommer mal langfristiger zu besetzen, als das jetzt im Winter nach dem eher doch relativ kurzfristigen Abgang von Pierre-Emerick Aubameyang gelungen ist.
Welcher Spieler kann Batshuayi jetzt erstmal kurzfristig ersetzen im Spiel gegen Bayer Leverkusen?
Wer kann es? Wahrscheinlich keiner. Wer wird es? Ich tippe auf Marco Reus. Der BVB hat mit Alexander Isak noch einen 18-Jährigen als zweiten Stürmer im Kader, der unter Stöger keine große Rolle spielt. Hat auch in diesem Jahr nur im DFB-Pokal gegen Magdeburg getroffen. Ich glaube, in den letzten Wochen, seitdem Batshuayi da ist, hat er, glaube ich, 26 Bundesliga-Minuten bekommen und mal eine Halbzeit gegen Salzburg. Mir fehlt da auch wieder ein bisschen so die Fantasie, wie in einem so wichtigen Spiel wie gegen jetzt Leverkusen da plötzlich auf einen 18-Jährigen gesetzt wird. Und ich gehe eher davon aus, dass Marco Reus einen nach vorne rückt und dann entweder Mario Götze oder Jadon Sancho im Mittelfeld reinkommen dürfen.
Dann die Frage Richtung Leverkusen, Eric. Mitchell Weiser, erst sollte er kommen, dann gestern kursierte das Gerücht, er geht zu Borussia Dortmund, heute kommt er wieder zu Bayer Leverkusen. Ein guter Transfer in deinen Augen, so er denn zustande kommt?
Eigentlich weniger. Also ich habe auch gelesen irgendwo, dass wenn er zu uns kommt, dann ist das als Leihe, Ausleihe und für, was weiß ich, 12 Millionen Euro oder so. Wenn man daran denkt, dass Bayern München Jonas Hector für 8 Millionen holt, dann ist das schon irgendwie, das sitzt bei mir nicht so gut. Und ja, wenn wir noch so einen rechten Verteidiger gebrauchen können, dann ist mir lieber, wenn man den Danny da Costa einfach zurückholt.
Ich glaube, ich weiß nicht, ob Danny da Costa das nochmal machen würde.
Nee, ich glaube nicht.
Ich würde es bezweifeln. Dann gibt es jetzt noch die nächste Geschichte, die Papa Bailey so ein bisschen aufmacht. Ja, also hat ja ein bisschen rumgemotzt bei Instagram über die Entscheidung von Heiko Herrlich, Bailey gegen Bayern auf die Bank zu setzen zuerst. Ich fand die Entscheidung übrigens genau richtig, weil Bailey in den letzten Wochen sich einen Bankplatz verdient hat und Karim Bellarabi einfach sich einen Startelf-Einsatz verdient hat und den auch in Dortmund, finde ich, nochmal verdient hat. Ich befürchte nach wie vor, dass Leon Bailey im Sommer den Verein verlässt. Was ist so dein Gefühl?
Ja, das kann sein. Also ja, es kommt auf Bailey drauf an. Also Ja, also wenn der abgeht, dann kriegen wir schon eine heftige Summe für ihn und das ist schon in Ordnung. Und ja, man sieht, der ist ein junger Spieler, der hat hier in der zweiten Hälfte der Saison wirklich so ein bisschen abgebaut, der braucht seine Pause. Das ist ja normal bei jungen Spielern. Der Bellarabi macht seine Sache zurzeit sehr gut. Ich glaube, der hat auch Stelle in der Startelf auf jeden Fall verdient in Dortmund. Und ja, mal sehen, der Herrlich hat sehr gut auf diese Instagram-Post von Herr Bailey reagiert. Und ja, ist auch kein Wunder, dass dann irgendwann so ein Lärm oder so ein Krach passiert ist. Also das haben wir schon, ich glaube, das haben die Fans von Leverkusen schon zum Teil erwartet. Ne? Also das fing mit Bailey nicht so gut an bei uns und dann ging das ziemlich gut diese Saison. Aber man weiß auch, der hat andere Erwartungen und will auch im Ausland spielen irgendwann.
Wenn man bedenkt, dass er seit der Winterpause eigentlich kein wirklich richtig gutes Spiel mehr gemacht hat, wäre ein Abgang vielleicht auch gar nicht so schlimm für die Werkself. Was glaubst du denn, wird sonst personell passieren? Bellarabi nochmal von Beginn an und dann natürlich die Frage, würdest du im Sturmzentrum Alario direkt wieder von Beginn an bringen, weil er ja in der Bundesliga wieder spielen kann?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das klappt sehr gut. Kai Havertz ist im Moment auch sehr gut drauf. Der sollte in der Startelf bleiben. Das heißt, da muss sich der Herrlich zwischen Volland und ja, so Brandt entscheiden. Was mich ein bisschen, also was mir Sorgen macht, ist, dass der Lars, unser Kapitän, der Lars Bender, für dieses Spiel gesperrt ist, wenn ich das richtig gelesen habe. Ne, 5 gelbe Karten. Und den braucht man. Der ist ja überall, der kann ja überall spielen für uns. Und ohne Lars werden wir sehen. Das ist, glaube ich, für mich die größte Frage für das Spiel.
Ja, Bayer Leverkusen ist ja abhängig von Lars Bender. Das ist mir auch aufgefallen. Und ein fitter Lars Bender ist sehr wichtig für die Werkself. Bei Borussia Dortmund, wir haben über die Offensive gesprochen, Lars. Wir kommen dann nochmal auf die Defensive zu sprechen. Sind ja auch zwei Ex-Leverkusener noch eigentlich einsatzfähig, Toprak und Castro. Sind die beiden eine Option fürs Wochenende oder glaubst du eher nicht?
Also zunächst mal würde ich jetzt Castro nicht zwingend in die Defensive verorten. Das Experiment mit ihm als Sechser neben Achter der Hut ist gehörig in die Hose gegangen. Mehrfach zum Beispiel bei Bayern München musste Castro nach katastrophaler Leistung nach 30 Minuten vom Platz. Also der ist da erstmal außen vor, würde ich sagen. Zumal der Hut als Achter auch zuletzt eine recht gute Rolle gespielt hat insgesamt. Toprak sehe ich erheblich vor Sokratis, würde dann normalerweise Akanji daneben stellen, aber Stöger hatte zum Beispiel gegen Schalke, musste dann Sokratis spielen, weil Akanji mit muskulären Problemen, glaube ich, ausgefallen ist und Sokratis hat halt insgesamt in den letzten 2-3 Spielen keinen so schlechten Eindruck gemacht, von daher könnte ich mir auch vorstellen, dass Stöger hier mit der Erfahrung geht und die beiden älteren Bundesliga-Erfahrenen, also Toprak und Sokratis, aufbietet. Aber ich persönlich sehe einfach das größte Potenzial insgesamt bei Akanji und auch bei der Paarung Toprak-Akanji, die den stärksten Spielaufbau zum Beispiel. Und da das das allergrößte Problem und die Achillesferse von Borussia Dortmund zurzeit ist, wäre das meine Lösung. Aber mit den Lösungen von Peter Stöger bin ich zuletzt sowieso eher selten d'accord gegangen. Von daher erwarte ich das nicht unbedingt.
Ah, da merkt man schon, die kritischen Stimmen gegen Peter Stöger werden immer lauter und naja, das mit Peter Stöger wird im Sommer ja auch beendet sein. Bevor wir zu den numerischen Tipps kommen, vielleicht mal ein Gefühlstipp von euch beiden. Lars, wir fangen bei dir an. Sollte Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen gewinnen, spielt Borussia Dortmund nächste Saison Champions League, ja oder nein?
Eher ja.
Okay, also immer noch nicht ganz sicher.
Ja, das Problem ist, wenn ich das kurz ausführen darf, Dortmund hat danach noch Werder Bremen, die zu Hause unter Klofeld seit irgendwie Monaten nicht verlieren. Dann gegen Mainz, die gegen den Relegationsplatz spielen und am letzten Spieltag in Hoffenheim. Das ist aus meiner Sicht zurzeit wahrscheinlich die zweitstärkste Mannschaft in Deutschland. Also da kann immer noch viel passieren. Von daher würde ich selbst bei einem Sieg zumindest ein halbes Auge noch darauf werfen, wie denn eigentlich Leipzig gegen Hoffenheim gespielt hat. Das könnte fast das wichtigere Spiel sein.
Okay. Eric, an dich die Frage genauso. Sollte Bayer Leverkusen in Dortmund gewinnen, spielt Bayer Leverkusen nächstes Jahr in der Champions League?
Ja, denke schon. Das ist auf jeden Fall dieses Spiel ein ganz wichtiges 3 Punkte. Dann sind wir auch fest oben, also oben fest meine ich. Und ja, der Restprogramm für Bayer Leverkusen geht auch in Ordnung. Also den habe ich nicht vor mir gerade.
Stuttgart zu Hause, Bremen auswärts und Hannover zu Hause.
Ja, Bremen wird vielleicht schwierig, aber ansonsten da können wir wenigstens bei Hannover, wenn Hannover kommt, holen wir auf jeden Fall 3 Punkte. Also hoffe ich mehr. Okay. Aber ja, sieht gut aus. Eher ja.
Gut. Dann kommen wir zu den numerischen Tipps. Ihr könnt mitmachen auf meinsportradio.de/tippspiel und ich würde Lars gerne den ersten Tipp überlassen.
Abgesehen von diesem 6-2, das du gerade eben erwähnt hast, waren die letzten Spiele Dortmund und Leverkusen häufig absolut ekelhaft anzuschauen, mit Bolzereien. Das könnte zwar an Roger Schmidt gelegen haben, aber ich tippe auf sowas Ähnliches und ein dreckiges 1-1 wie in der Hinrunde.
Okay, Eric, was glaubst du?
Eher, dass Bayer Leverkusen mehr als ein Tor kassiert ich tippe aber auf 2-2.
Ich tippe auf ein 3-1 für Bayer Leverkusen, damit ein großer Schritt Richtung Champions League für Bayer 04. Eure Tipps gerne auch bei Twitter mit dem Hashtag BullySpecial. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Lars Pollmann vom Yellow Wall Pod, englischsprachiger BVB-Podcast, und bei Eric vom Leverkusen-Podcast, ebenfalls ein englischsprachiger Bayer Leverkusen-Podcast. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wir machen in einer kurzen Pause weiter mit der zweiten Halbzeit und dem ersten Spiel FC Augsburg gegen Mainz 05. Bleibt dran.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Bully Special. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de.
Wir kommen zur zweiten Halbzeit hier im Bully Special auf meinsportradio.de in der Vorschau auf den 31. Spieltag. Das nächste Spiel FC Augsburg gegen den ersten FSV Mainz 05. Aber bevor wir damit anfangen, möchten wir natürlich den Hinweis, dass an diesem Wochenende ganz viel Live-Sport auf meinsportradio.de zu hören ist. Wir haben die Baseball-Bundesliga mit den Partien der Mainz Athletics gegen Stuttgart und der München Hard Disciples gegen die Mannheim Tornadoes für euch. Dazu kommt dann am Samstag und Sonntag auch noch die American Football aus der German Football League, so muss es richtig heißen, auf meinsportradio.de alle Live-Events für dieses Wochenende zu sehen und dann auch zu hören in der Web und in der App. In der Web und in der App? Hä? Naja, gut, kommen wir wieder zum Fußball. Ist ein bisschen einfacher, darüber zu sprechen, als über Football für mich. Augsburg gegen Mainz und ich begrüße ganz herzlich bei mir in der Leitung von unserem FCA-Podcast auf die Zirbelnuss, die Christelle. Hallo Christelle.
Ja, hallo.
Jetzt spielt man gegen Mainz 05, ja, eine Mannschaft, die ja auch irgendwo mit dem Rücken zur Wand steht. Hat man schon das Klopapier zurechtgelegt für dieses Spiel?
Nö, wieso?
Nein, ich spiele natürlich auf diese Protestaktion der Mainzer drauf an. Jetzt ist ja das Spiel da, wo ich mich ja noch mit einem Mainzer drüber unterhalten hätte, über diese Protestaktion, ne? Mhm. Ich fand, also das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, die kennzeichne ich jetzt einfach wie mal. Ich fand es total bescheuert und drüber. Also man kann sich darüber aufregen, dass es Montagsspiele gibt in der Bundesliga. Ich könnte auch böse sagen, früher hat sich der FSV Mainz 05 auch nicht über Montagsspiele beschwert in der zweiten Liga und muss es vielleicht nächstes Jahr auch nicht tun. Da kann man ja jedes Spiel protestieren. Ich finde, ganz ehrlich, wenn mein Verein in der Situation stehen würde, wie es Mainz 05 tut, da die Mannschaft auch so aus der Konzentration rauszuholen mit diesen Klopapieraktionen zur zweiten Halbzeit, hätte ich mir, also ich ganz persönlich hätte mir, glaube ich, diesen Protest einfach mal geschenkt, weil ich fand diese Samstagsaktion ganz cool, die sie gemacht haben mit dieser Hobbyfußballaktion da im Bruchwegstadion, das fand ich cool. Das am Montag fand ich eher nicht so geil. Wie hast du es, oder wie würdest du es für den FCA sehen in dieser Situation?
Also ich finde, du hast natürlich insofern recht, dass es für Mainz in der Situation Wichtigeres gibt als den ligaweiten Protest gegen Montagsspiele. Von daher hast du da auf jeden Fall einen Punkt. Ich glaube, auf der anderen Seite will momentan keine Fanszene hinten anstehen, wenn es darum geht, diese Montagsspiele zu verdammen. Und stell dir vor, das wäre die erste Partie gewesen, wo nichts gewesen wäre. Das wäre auch irgendwie nichts. Also von daher glaube ich, dass es ein bisschen zwiespältig ist. Klar, in der zweiten Liga gibt's auch Montagsspiele und da sagt auch keiner mehr was. Aber ja, es ist jetzt eben so gekommen, dass die Spiele da sind und dass eben protestiert wird. Und dass es jetzt ausgerechnet Mainz leider auch getroffen hat, ist, glaube ich, eine saublöde Situation für die. Und ich denke, es gibt sehr, sehr viele, die es ähnlich sehen wie du. Und ich denke, ich würde es beim FCA noch um den Abstieg gehen, durchaus auch sagen, dass es bei aller Liebe für die Fußballtradition auch die Liebe für einen Verein gibt, die bei mir vielleicht ein bisschen höher stünde. Aber das ist jetzt alles Spekulation. Von daher, ich bin in der glücklichen Situation, dass es bei uns nicht um den Abstieg geht und dass wir ja auch bei einem Montagsspiel betroffen waren und einfach nicht hingefahren sind.
Ja, richtig. So kann man es eigentlich auch machen, finde ich. Und dann ist es halt, ich ganz ehrlich, das ist ja auch noch so eine Sache, aber wir sollten jetzt gleich nicht mehr über diese Protestgeschichte sprechen. Ich frage mich, ob es nicht sinnvoller wäre, einfach zu Hause zu bleiben. Also auch als Heimkurve einfach nicht hinzugehen, weil das tut doch im Endeffekt viel mehr weh, als das Spiel zu unterbrechen mit Klopapierwerferei, mit Trillerpfeifen, mit Vuvuzelas und was weiß ich. Aber gut, das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Ich glaube, als Leverkusen in Mainz in Leipzig gespielt hat, wurde auch ist einfach nicht hingefahren worden. Ja, man hat sich dann auch so an diesem Protest beteiligt und ich finde, das reicht auch für den Moment. Kommen wir zum FCA. Das ist wahrscheinlich erstmal das Schönere für dich drüber zu sprechen oder das Einfachere für dich drüber zu sprechen. Personelle interessante Situation aktuell, ne? Finn Bogason und Marcel Heller individuell auf dem Trainingsplatz. Daniel Bayer fällt erstmal aus wegen Tinnitus oder fällt weiterhin aus. Christoph Janke hat den Vertrag verlängert. Also ist eine Menge los. Ne? Versuch das doch mal so ein bisschen in eine Perspektive für uns zu rücken.
Ja, ist tatsächlich viel los und gerade was die Sechserposition angeht, bin ich jetzt echt gespannt, was Baum da am Sonntag veranstaltet. Wird jetzt abzuwarten sein, ob er Kuh dahinstellt, der ja doch eher nach vorne will, wobei gegen Mainz natürlich kann auch gefährlich sein. Wir haben schon schlimme Spiele gegen Mainz zu Hause erlebt. Wo wir dachten, wir hätten es alles im Sack und dann war es am Ende doch ganz anders. Von daher, ja, bin ich da sehr gespannt. Khedira könnte unterstützen, aber der hat in den letzten Spielen in der Defensive war er sehr, sehr wichtig. Von daher, ich bin da sehr gespannt, was da passieren wird und freue mich natürlich sehr, dass wir mit Christoph Janker jemanden verlängert haben, wo das gar nicht so selbstverständlich ist. Jemand, der so wenig Einsätze hat, da könnte man sich vorstellen, dass der weg will oder sich was anderes sucht, aber er scheint sich sehr wohl zu fühlen, auch mit seiner Rolle beim FCA, dass wenn er gebraucht wird, dass er dann auch da ist und solche Spieler brauchst du ja genauso. Von daher sehr, sehr schön, dass es geklappt hat.
Ich finde es ganz schön, dass er sagt, dass der soziale Bereich beim FCA einfach toll ist. Und dass es einer der größten Trümpfe war, die der Verein hatte, dass er auch da bleibt, trotz Kurzeinsätze. Das macht den Verein eigentlich ganz besonders interessant auch wieder für andere Spieler. Ne? Wenn wir da mal mit Hinblick auf die nächste Saison schauen, Spieler, die bleiben sollen, aber auch Spieler, die kommen. Ich glaube, das kommt gut an, weil das, glaube ich, auch in den Vereinen ein immer wichtigerer Aspekt sein wird. Klappt das sozial und das scheint beim FCA absolut gegeben zu sein, auch mit der Umgebung der Stadt. Also das könnte für die nächsten Jahre noch was richtig Gutes bedeuten, oder?
Ja, natürlich. Also ich höre natürlich sehr gern, dass man sich nicht nur beim Verein, sondern auch in der Stadt wohlfühlen kann. Ich kann das nur bestätigen. Ich bin hier geboren und wird niemals weggehen wollen, weil es wirklich sehr schön ist. Die Spieler können hier sich total frei in der Stadt bewegen. Die kommen mit dem Radl zum Training gefahren. Das ist natürlich echt ein Stück Lebensqualität, das du zum Beispiel beim FC Bayern wahrscheinlich nicht hast. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ein Boateng mal gemütlich zu Sebener Straße radelt. Wobei, vielleicht ist das auch schon passiert, keine Ahnung. Aber das andere ist natürlich schon auch, der Eindruck, den ich immer wieder auch vom FCA habe, ist tatsächlich, dass es menschlich da wirklich sehr gut stimmt. Das ist einerseits natürlich Stefan Reuter geschuldet, der es wirklich schafft, auch Spieler zu verpflichten, die in die Gruppe reinpassen. Dass du da eben nicht die Superstars hast, die Wert drauf legen, dass man ihnen den Bauch pinselt. Beziehungsweise, wenn mal so einer da ist, man sagt ja zum Beispiel, Bobadilla wäre da so jemand gewesen, der ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gebraucht hat, dass das aber trotzdem auch in dem Team so weit funktioniert, dass der trotzdem seine Position sieht und sich trotzdem auch im Gesamten wohlfühlt und nicht nur sich selber. Das heißt, wir haben die richtige Kombination aus Leuten, die da zusammenkommt und ich denke eben auch, dass es gerade auch für junge Spieler, die sich erstmal etablieren wollen, ein sehr, sehr guter Verein ist, um in das Profigeschäft reinzukommen, in einer Gruppe von Mitspielern, die eben menschlich total in Ordnung sind, wo das Team funktioniert, wo es dann eben nicht so eine Hackordnung direkt gibt, sondern wo man sich wohlfühlen kann. Von daher, ja, ich hoffe, dass das ein Aushängeschild wird, dass es bei uns einfach schön ist, Fußball zu spielen.
Wo es im Team auch funktioniert, das ist zumindest der Eindruck, den man von außen haben kann, ist bei Mainz 05, bei eurem Gegner an diesem Wochenende. Also trotz Abstiegskampf scheint die Mannschaft eng zusammenzustehen. Das merkt man eigentlich in jeder Minute. Und umso wichtiger war natürlich auch dieser Sieg im Montagsspiel gegen den SC Freiburg. Hat natürlich auch vom Videobeweis profitiert, dieser wahnsinnige Videobeweis in der Halbzeit quasi, als man da auch drauf geachtet hat und dann den Elfmeter zugesprochen bekommen hat. Pablo de Blasis, der ja dann auch das 2:0 noch gemacht hat, der Matchwinner des Spiels. Und trotzdem, ich glaube, dass es für Mainz 05 noch ordentlich schwer wird, die nächsten Spiele dann auch so zu gestalten, dass es dann mit der Relegation zumindest nichts wird. Es ist ja ein harter Kampf zwischen dem VfL Wolfsburg, Mainz 05 und dem SC Freiburg, alle mit 30 Punkten punktgleich. Der HSV könnte an diesem Wochenende noch wichtige Punkte sammeln und da nochmal aufschließen. Ich glaube, da müsste man dann gegen den FCA auch nachlegen. Giulio Donati kehrt wieder zurück in die Mannschaft und ansonsten gibt es eigentlich wenig Not für Sandro Schwarz, da große Wechsel zu machen, denn das war schon auch teilweise spielerisch gegen den SC Freiburg richtig schön anzusehen. Jetzt muss das mit den Fans auch wieder vernünftig klappen. René Adler hat sich ja auch ein bisschen darüber beschwert, über diese Protestaktion, sagte, es war ein denkwürdiges Spiel und wir müssen uns frei machen. Die Fans machen ihr eigenes Ding, darauf können wir als Mannschaft keine Rücksicht nehmen. Ist immer so eine interessante Gemengelage zwischen Fans und Vereinen und Spielern, gerade dann in so einer Abstiegskampfsituation. Aber ich glaube, in Mainz, das werden sie schon handeln. Bin sehr gespannt darauf, wie es beim FCA dann wird. Wir haben die Kadersituation beim FCA kurz angerissen, Christel. Jan Moravec fällt dazu ja auch noch gesperrt aus zu den fraglichen Spielern. Ist die ewige Frage, die ich dir eigentlich jede Woche stelle. Was erwartest du für eine Aufstellung am Wochenende?
Ja, wie schon gesagt, auf der Sechserposition bin ich sehr gespannt, weil eben Daniel Bayer wahrscheinlich nicht zur Verfügung steht. Ich vermute jetzt nicht, dass sein Tinnitus sich plötzlich heilt. Von daher, das wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Marcel Heller steht auch nicht zur Verfügung. Also wir müssen jetzt echt mal abwarten. Ich bin sehr, sehr sicher, dass Manuel Baum wieder die richtige Variante findet. Er hat genug Alternativen mit Kuh, mit Khedira. Also das wird schon irgendwie klappen. Ob es dann auch erfolgreich ist, hoffe ich natürlich. Wir sind ja jetzt im Abstiegskampf auch noch weiter beteiligt, weil wir am letzten Spieltag auch noch gegen Freiburg ran müssen. Von daher werden wir natürlich unser Bestes tun, da nicht jetzt die Pause einzulegen und zu sagen, wir sind eigentlich schon durch, sondern wir werden natürlich schon versuchen, unser Bestes zu geben.
Dann wollen wir das Ganze natürlich noch in Tipps ummünzen. meinsportradio.de/tippspiel ist eure Adresse, wenn ihr dabei sein wollt und eine Ausgabe 11 Freunde und No Sports abgreifen wollt für die Saisonsiegerin oder den Saisonsieger. Gibt es dann am Ende des Jahres ein Jahresabo 11 Freunde oder No Sports? Dürft ihr euch dann aussuchen. Und Christel, dein Tipp zur Partie FC Augsburg gegen Mainz 05 hätte ich jetzt gerne.
Ja, es gab schon sehr viele nicht so schöne Unentschieden. Das wird es hoffentlich nicht. Ich hoffe auf ein 2:1 für den FC Augsburg.
Ich glaube, es wird ein wirklich ekelhaftes Spiel. Ich erwarte kein
Fußball. Da könntest du leider recht haben.
Fußballerischen Leckerbissen und sehr, sehr schwer durchzukommen für den FCA und am Ende tatsächlich eine Heimniederlage. 0:1 für Mainz 05. Ich glaube, die den Abstiegskampf jetzt nochmal richtig an und können da einen Dreier einfahren. Aber das sind natürlich nur unsere Tipps. Eure Tipps lesen wir auch gerne bei Twitter mit dem Hashtag BullySpecial. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Christel vom FCA-Podcast auf die Zirbelnuss hier auf meinsportradio.de. Könnt ihr immer die neuesten Informationen rund um den FCA von Christel und ihrem Team hören. Auch diesen Podcast gerne bei iTunes mit 5 Sternen bewerten. Christel, vielen Dank.
Ja, danke dir.
Und ein weiteres Spiel, über das wir am 31. Spieltag sprechen müssen, kommt nach einer kurzen Pause. Hannover 96 empfängt Bayern München und 2 neue Gäste empfangen wir dann auch. Bleibt dran.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Hannover 96 empfängt den FC Bayern München am 31. Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga. Samstag 15.30 Uhr in der HDI Arena ist Anpfiff und ihr hört das Bulli-Special auf meinsportradio.de. Anpfiff zur Vorschau auf dieses Spiel ist jetzt. Mein Name ist Kevin Scheuren und ich begrüße in der Leitung 2 neue Gäste. Einmal für Hannover 96 vom 96-Podcast Hannover liebt hier auf meinsportradio.de. Tobias Riemer. Hallo Tobias.
Schönen guten Tag.
Und für den FC Bayern München, ich freue mich sehr, dass er dabei ist. Ihr kennt ihn bei Twitter unter Textas Texte. Ich kenne ihn als Christian Nandelstedt. Hallo Christian.
Hallo, grüß dich.
Ja, Christian, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Finaleinzug des FC Bayern München im DFB-Pokal. Das muss erwähnt sein. Es war ein interessantes Spiel in Leverkusen, würde ich sagen. Also es war wirklich hochklassig. Ich fand ja ganz persönlich, das sage ich jetzt natürlich nicht mit meiner Leverkusener Fanbrille, sondern ganz objektiv, das war kein 6-2-Spiel. Also
auf keinen Fall. Nee.
Das ist schon ein bisschen zu hoch ausgefallen.
Ja, es gab so drei Phasen im Spiel, ne? Genau. Die Anfangsphase gehörte Bayern mit dem schnellen 2-0. Dann brach irgendwie, ich weiß auch nicht, was das war. Ja, dann hat Leverkusen auch gut Fußball gespielt und kam auf einmal richtig ran und Bayern konnte da dann sehr lange Zeit nicht richtig gegenhalten, ne? Und dann gab's diese Rettungstaten von Ulreich am Ende der zweiten Phase, wo er den Ausgleich verhindert hat. Macht Leverkusen den Ausgleich, wird das kein 6-2 mehr am Ende, ne? Und dann begann die dritte Phase, wo hier auch andere Bayern-Fans sich gefragt haben, was ist denn jetzt eigentlich passiert? Innerhalb von wenigen Minuten dann 3 Tore. Und mit einem tollen Happy End für die Bayern. Ne?
Absolut.
Einfach ein Spiel. Aber es war total klasse und ich fand es mal wieder richtig Werbung für den Fußball und überhaupt nicht langweilig und blöd. Und also jetzt auch aus neutraler Sicht, sondern auch zwar mit einem deutlichen Ergebnis am Ende, aber es war doch ein spektakuläres Spiel irgendwie für alle Zuschauer.
Ja, absolut. Ich glaube, da hat jeder, der im Stadion war, sein Geld zurecht bezahlt. Was festzuhalten bleibt ist, und das haben wir auch letzte Woche schon angesprochen, die Personalie Sven Ulreich und Nationalmannschaft. Ne? Alle sprechen ja immer über Neuer und die Frage gebe ich jetzt einfach auch mal an dich weiter. Alle sprechen sie über Neuer und macht er noch ein paar Spiele und kann damit zur WM fahren. Dann sprechen sie über Ter Stegen, dann sprechen sie über Leno, über Trapp und wenig alles. Ein Name, der in der Nationalmannschaft gar nicht so richtig vorkommt, ist Sven Ulreich und der hat sich, finde ich, gegen Leverkusen schon wieder und du hast es gerade gesagt, mit herausragenden Rettungstaten als, finde ich, potenziellen Nationaltorhüter angeboten. Also für mich kommt Sven Ulreich in dieser Diskussion einfach zu kurz. Wie siehst du es?
Ja, ich finde das auch. Ich habe das mal so nicht ganz ernst gemeint getwittert. An dem Abend habe ich viel Gegenwind bekommen, auch von Bayern-Fans. Also ich sagte, Ulreich, wenn der das Triple holt, muss der auch mit zur WM als Nationaltorhüter. Der spielt mit der Großteil der Nationalmannschaftsabwehr zusammen in einem Verein, ist eingespielt mit Kimmich, Hummels, Boateng. Ter Stegen ist längst raus aus dem Wettbewerb, aus der Champions League. Also wenn es danach geht, ja, aber klar, Ulreich hat, glaube ich, noch kein einziges A-Länderspiel gemacht und Ter Stegen ist einfach normalerweise die Nummer 1, wenn Manuel Neuer nicht spielt. Ich hoffe aber, dass er wenigstens mitgenommen wird zur WM. Also ich meine, er müsste als zweiter oder dritter Torwart mitfahren zur WM, um wenigstens darüber auch die Wertschätzung zu bekommen für seine Leistung in der Bundesliga. Und was Manuel Neuer angeht, bin ich der Meinung, dass er sich die WM sparen sollte, ganz ehrlich. Also er ist, selbst wenn er jetzt noch irgendwie spielfit wird zum Saisonende, er hat überhaupt keine Spielpraxis. Ich fände es auch verkehrt, wenn der jetzt in einem DFB-Pokalfinale auf einmal im Tor steht, wo Sven Ulreich vorher sich das alles erarbeitet hat. Das fände ich nicht richtig, ohne Spielpraxis. Und das gilt für mich auch für die WM. Er sollte sich sparen und beim nächsten Turnier wieder dabei sein.
Kommen wir zu Hannover 96, Tobi. Wo steht 96? Stand 19. April 2018. Also tabellarisch wissen wir es. Platz 13, 36 Punkte, gar keine Frage. Aber die ganzen letzten Wochen, wo es auch nicht geklappt hat hier terminlich mit dir. Ich weiß nicht, ob du dir dann auch die Takes angehört hast, aber ich fand es super schwierig, oder ich finde es super schwierig, ich höre auch gerne in Hannover Liebt rein, um das ein bisschen zu verstehen, um da einen Eindruck von zu bekommen, was passiert bei Hannover 96, wo steht Hannover 96? Jetzt für die, die vielleicht Hannover Liebt nicht kennen, nicht hören, aber hier gerne reinhören und das jetzt hören. Wie muss man Hannover 96 aktuell einschätzen?
Ja, wir tun uns da auch schwer, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir da die perfekte Antwort für diese Frage haben. Die gibt's wahrscheinlich auch gar nicht. Ich breche das immer ganz gerne runter. Wir sind Aufsteiger. Wir stehen 6 Punkte, 4 Spieltage vor Schluss vor einem Abstiegsplatz beziehungsweise vor dem Relegationsplatz. Wir können nicht mehr direkt absteigen und sind damit grundsätzlich auch sehr zufrieden. Horst Held übernimmt bei uns den Posten des Mahners. Der sagt, aufpassen, aufpassen, es kann so viel passieren, 4 Spiele noch, wir sind noch nicht durch. Und natürlich hat er damit auch vollkommen recht. Wir haben jetzt 3 Mannschaften hinter uns, die 30 Punkte haben. Die müssen halt alle 6 Punkte mehr holen als wir. Unser Restprogramm ist alles andere als attraktiv. Jetzt gegen den FC Bayern. Dann kommt noch mit Hoffenheim und Leverkusen 2 Mannschaften, die ja irgendwo so zwischen Europa und Champions League rumdoktern aktuell. Und dann haben wir noch ein Heimspiel gegen Hertha. Ja gut, das sollte dann vielleicht tatsächlich gewonnen werden, um noch die letzte Ruhe reinzukriegen. Das Klassenziel oder das Jahresziel war ganz, ganz klar. Wir sollen nicht absteigen. Ich bleibe weiter dabei, dass das auch sehr realistisch ist, dass wir die Klasse halten, dass wir nicht mehr auf diesen 16. Platz zurückfallen. Und ja, wir hatten bessere Zeiten in der Saison als aktuell. Also wir haben jetzt unentschieden in Stuttgart gespielt, davor 2-1 zu Hause gegen Bremen gewonnen, was unfassbar wichtig war. Und davor gab es halt 5 Niederlagen in Folge. Das war nicht schön, das war keine tolle Rückrunde. Das waren auch alles keine ganz dramatischen Dinger dabei. Also, okay, die Heimniederlage gegen Augsburg 3-1 ist eine andere Geschichte. Das war vielleicht ein bisschen too much und das hätte man irgendwie auch gerne gewonnen. Aber du kannst halt in Frankfurt 1-0 verlieren oder auch in Dortmund 1-0 verlieren. Zu Hause gegen Leipzig, der ein oder andere wird sich erinnern, dieses Ding, wo das Tor von Füllkrug, das 3-3, dann noch zurückgenommen wird. Das sind alles Sachen, die können passieren. Wenn das halt 5 Mal hintereinander passiert, sieht es ein bisschen doof aus. Und man ist dann auch so ein bisschen unzufrieden, was the trend is not our friend angeht. Aber grundsätzlich mit der gesamten Saison, wenn wir das jetzt vom 1. Spieltag bis zum jetzt 30. Spieltag uns angucken, müssen wir in Hannover zufrieden sein. Wir haben das ein oder andere Problemchen, insbesondere jetzt auch mit Verletzungen hinten raus, weil der Anton fehlt natürlich an allen Ecken und Enden. Aber das müssen wir jetzt zu Ende kriegen. Wir müssen die Saison zu Ende schaukeln und dann gerne auch schon 1-2 Spieltage vor Saisonende wissen, dass wir in der Liga bleiben, damit sich Horst Held dann aufmachen kann und Ersatz für unsere jetzt schon sicher abgehenden Spieler Salif Sané, Grüße nach Schalke, und Felix Klaus, Grüße nach Wolfsburg, holen kann.
Ja, gibt's denn da Spieler, wo du sagst, so, die wären was für 96? Oder, weil aus dem Umfeld von 96 hört man super wenig, was das angeht. Also was auf der Zugangsseite passieren soll. Johannes Geis wurde gerüchtet, aber da hat André Breitenreiter jetzt selber gesagt, dass das nicht stimmt. Man sucht eher einen Box-to-Box-Spieler. Findet den 96?
Das will ich schwer hoffen. Also bei Hannover Lied bin ich tatsächlich nicht der Experte für die tiefen Kader der ersten Liga in, ich weiß nicht, Tschechien oder irgendwo auf dem Balkan oder so. Das ist ja so die Gegend, wo Hannover 96 eher rumguckt. Ob wir jetzt einen gestandenen Bundesligaspieler abkriegen, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Von daher, wir haben da einen, der sich stundenlang mit Transfermarkt.de und Statistiken auseinandersetzt. Und da vielleicht einfach mal reinhören. Wir sprechen bestimmt in den nächsten Wochen über genau dieses Thema. Wie können die Lücken, die da entstehen, in der Zukunft geschlossen werden? Ich vertraue da auf Horst Held. Also, auch da gibt es natürlich immer wieder Getrommel, dass Horst Held angeblich doch so doll auf dem Zettel in Wolfsburg steht und in Hamburg und wo nicht überall. Sehe ich jetzt auch alles aktuell nicht ganz so dramatisch. Horst Held wird hier, wenn alles normal läuft, Ende des Monats Geschäftsführer und dann hat er seinen Posten und kriegt sicherlich auch gutes Geld und bleibt dann auch gut und gerne in Hannover. Von daher, in Horst we trust, und der wird das schon hinkriegen, dass er da 1, 2, 3 gute Leute aus dem Hut zaubert.
Christian, der FC Bayern München spielt am Wochenende in Hannover, aber dann ein paar Tage später steht das dann doch wohl viel wichtigere Spiel gegen Real Madrid an, oder?
Ja, klar, sicher. Auf dem Papier, logisch. Aber das Gute ist, dass die in der Mannschaft und beim Trainer wird nicht so gedacht, wie der Fan denkt, der nämlich jetzt schon an Real Madrid denkt. Es ist ja wirklich das Phänomen diese Saison. Aus den letzten Spielen hat man das gesehen, dass die Mannschaft total konzentriert ist in diesen Bundesligaspielen. Und als würde es da wirklich noch um einiges gehen. Ich finde das wirklich phänomenal und staune da immer wieder. Es war jetzt gegen Gladbach so, da wurde nicht ans Leverkusen-Spiel gedacht. Es war auch vor dem Sevilla-Rückspiel so, dass da volle Konzentration auf das Bundesligaspiel war. Und so wird es jetzt auch in Hannover sein. Und Jupp wird natürlich extrem wieder rotieren, selbstverständlich. Aber diese Rotationsnummer hat ja auch gegen Gladbach gut funktioniert. Deswegen bin ich auch für Hannover optimistisch, dass die Mannschaft da alles reinlegen wird. Die Mannschaft hat, glaube ich, gelernt, auch in den letzten Jahren, wo es teilweise nicht so war, dass man in der Bundesliga auch voll durchziehen muss, um dann in den Champions-League-Spielen auch voll da zu sein. Also, dass man da nicht zwischendurch nachlässt. Und daraus meint, man hätte jetzt irgendwie ein Trainingsspiel und am Mittwoch konzentrieren wir uns wieder. Ne? Das ist nicht der Fall.
Ist in der Tat ein interessanter Punkt, ne? Was man ja unter Guardiola und auch unter Ancelotti nicht hatte. Als man frühzeitig Meister war, musste man sich dann noch dem Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung irgendwie diesen Vorwurf aushalten, weil man einfach dann in der Bundesliga 4 Gänge zurückgeschaltet hat und plötzlich im zweiten Gang gespielt hat. Und ich glaube, so ein Heinkes, der erlaubt das gar nicht erst, weil er genau weiß, das klappt nur mit der nötigen Spannung dann auch in der Champions League. Und das macht den FC Bayern für mich, und da bleibe ich dabei, auch schon seit Heinkes da ist, zum absoluten Triple-Favoriten dieses Jahr.
Ja, so langsam träume ich auch davon. wobei wir in der Defensive, in der Rückwärtsbewegung, das hat man ja in Leverkusen wieder gesehen, schon anfällig sind. Konterabsicherung, da wird Real Madrid das wahrscheinlich mehr bestrafen, als Leverkusen das gemacht hat. Das wird sehr spannend sein am Mittwoch, was da passiert. Aber klar, ich gebe dir recht. Also die Einstellung der Mannschaft ist super. Und von daher wird das jetzt auch in Hannover ein gutes Spiel werden, aus Bayerns Sicht sicherlich, und konzentriertes Spiel werden, wo man sich drauf freuen kann.
Was wird denn personell deiner Meinung nach passieren? Wer wird eine Chance bekommen? Wer wird eine Schonung bekommen?
Rechne eigentlich fast mit der Aufstellung, die es auch gegen Gladbach gegeben hat, dass Tolisso reinkommen wird. Der hat wohl dieses Hämatom, aber das ist wohl kein Problem. Wagner wird wieder von Anfang an spielen. Bernat, stelle ich mir auch vor, kommt rein, weil Alaba wurde dann auch nochmal rausgenommen jetzt beim Pokal, und der ist für Mittwoch ganz wichtig. Das sind so die wesentlichen Anpassungen. Süle wird sicherlich von Anfang an spielen für Boateng. Aber das funktioniert ja alles. Der Kader ist ja top besetzt, und das Zusammenspiel funktioniert, auch wenn kräftig durchrotiert wird. Es gibt im Augenblick nicht viel zu meckern.
Bei Hannover 96, Tobi, wie sieht es da aus?
Oh, zu meckern gibt es, wie gesagt, auch nur ein bisschen. Aber weißt, wenn du die Aufstellung meinst,
genau.
ich bin gespannt. Also wir haben ja das Problem, ich habe es vorhin schon angesprochen, dass Waldemar Anton verletzt ist und dass wir dementsprechend keinen zweiten Innenverteidiger neben Salif Sané haben. Letztes Spiel in Stuttgart hat das Timo Hübers gemacht. Das war sein erstes Bundesligaspiel. Vorher hat er nur vierte Liga und Junioren gespielt. Das hat er ganz ordentlich gemacht. Ich weiß nicht, ob es jetzt so klug ist, ihn dann gleich gegen die Bayern. Naja gut, das muss der Trainer wissen, ob er das eine witzige Idee findet. Grundsätzlich gibt es dann noch die Alternative, Eles zu bringen, der aber jetzt auch noch nicht so mega überzeugt hat. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht einfach dem Hübers die Chance gibt, dieses Spiel sich anzutun, und diese Worte wähle ich jetzt ganz bewusst. Ansonsten läuft es wahrscheinlich wieder auf die altbekannten Spieler raus. Ich gehe mal davon aus, dass Bakalorz statt Fossum spielen wird, weil Bakalorz einfach körperlich ein bisschen robuster ist, den Bayern vielleicht ein, zwei Mal auf die Füße treten kann. Aber sonst, ja, vorne dann wieder Füllkrug mit Harnik und Bibu, so ein bisschen Tempo reinbringen über Bibu, in der Hoffnung, dass man vielleicht irgendwie mal, wenn man so einen Ball erobert, da ratzefatze nach vorne spielen kann. So sehe ich das ungefähr auf uns zukommen aktuell.
Okay, dann wollen wir natürlich noch auf die Tipps zu sprechen kommen. meinsportradio.de/Tippspiel, 11 Freunde und No Sports Ausgaben gibt es für euch zu gewinnen. Und Christian, deinen Tipp zur Partie Hannover 96 gegen Bayern München hätte ich gern zuerst.
Hannover geht in Führung und das Spiel geht 1-4 aus.
Okay, Tobi?
Klingt soweit ganz nett. Ich hatte bei Hannover liebt 1-6 getippt, aber auch nur, weil mein Kompagnon Tobi Krause, der da mitgemacht hat, 1-7 gesagt hat, und ich wollte nicht der sein, der sich den ganzen Ärger auf sich zieht von den Fans, die das hören. Von daher 1-6 bleibe ich bei, und ich bin jetzt mal ehrlich und sage, das wirklich spannendere Spiel für mich persönlich als 96-Fan ist am Mittwoch Real Madrid gegen Bayern München. 96 gegen Bayern München wird es nicht.
Ich glaube, es wird nicht ganz so schlimm, aber 3-1 für die Bayern, das sollte dann drin sein. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Tobias Riemer von Hannover Liebt, dem 96-Podcast hier auf meinsportradio.de, und bei Christian Handelstedt, ihn kennt ihr, und folgt ihr bitte bei Twitter unter TextasTexte. Und wir machen dann eine kurze Pause weiter mit der nächsten Partie. 1. FC Köln gegen Schalke 04. Bleibt dran.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert die Heimspiele der Hard Disciples live.
Thomas with a bouncer up the middle into center field, base hit. Steinlein coming around third. He is safe. He got under the tag.
Baseball live auf meinsportradio.de im Web und in der App.
Hallo, mein Name ist Heike Drexler, ich bin Doppel-Olympiasiegerin im Weitsprung und ich höre sehr gern meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Am 31. Spieltag empfängt der 1. FC Köln den FC Schalke 04. Wir blicken natürlich voraus, hier im Bully-Special auf meinsportradio.de. Wird es weiter nur ein Teil der Abschiedstournee des 1. FC Köln sein oder kann man noch was reißen? Der 1. FC Köln hat einen Gast hier abgestellt. Naja, er kommt für den 1. FC Köln hier ein. Von fc.com Arne Steinberg. Hallo Arne.
Hallo Kevin.
Gibt es noch Hoffnung für die, die ebenso wie ich die krude Vorstellung haben, dass der 1. FC Köln noch die Klasse halten kann?
Naja, also wir hatten ja schon vor mehreren Wochen darüber gesprochen, dass rein prozentual die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass der 1. FC Köln die Klasse hält. Und das hat sich jetzt durch das Ergebnis nicht verbessert. Auch durch den Sieg der Mainzer am Montag hat sich da die Ausgangslage für den 1. FC Köln nicht verbessert. Von daher ist es nur noch ein Warten darauf, dass es dann rechnerisch endlich soweit ist. Das kann Sonntag schon der Fall sein und für mich persönlich ist ja schon seit mehreren Wochen klar, wohin die Reise geht. Denn die Leistungsfähigkeit der Mannschaft ist einfach nicht ausreichend. Die Leistungen sind zu instabil. Von daher muss ich leider alle Leute enttäuschen, die jetzt noch darauf hoffen, dass der 1. FC Köln die Klasse hält.
Gut, dann lass uns doch über das sprechen, was vom 1. FC Köln zumindest schon für die Zukunft angedacht ist, nämlich ein Neuanfang. Ich musste dieses natürlich bringen. Markus Anfang kommt von Holstein Kiel zum 1. FC Köln. Hat sich ja angedeutet, aber ich finde das nur sinnvoll, einen Mann mit Leverkusener und Düsseldorfer Vergangenheit zu holen, der dann in Köln die Kohlen aus dem Feuer holt. Also da wird ja alles verbunden, was man verbinden kann. Ist Markus Anfang der Richtige dafür?
Ich denke, es sollte weniger eine Rolle spielen, wo er vielleicht in nicht ganz so guten Phasen seiner Karriere gespielt hat. Das muss ja jeder selber auch für sich entscheiden. Er hat ja schließlich in Österreich gespielt, das macht die Sache dann ja auch nicht besser. Nein, Spaß beiseite. Das darf natürlich keine Rolle spielen in der Beurteilung. Ich denke, er hat in den 2 Jahren, die jetzt bei Holstein Kiel ist, sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Ist ein junger Trainer, der die Ambitionen hat, der ehrgeizig ist und darüber hinaus noch eine große Verbindung hat zur Stadt Köln, weil seine Familie dort noch lebt. Deswegen glaube ich, dass er ja schon im Winter, wie du eben sagtest, auf der Liste stand. Ich weiß nicht, inwieweit man sich mit anderen Kandidaten auch auseinandergesetzt hat, aber Markus Anfang ist natürlich in dieser Konstellation auch mit seiner Herangehensweise, wie er Fußball spielen lassen will, für den 1. FC Köln in der 2. Liga, denke ich, eine gute Wahl. Ob das dann auch so hinhaut, wie sich alle das vorstellen, können wir dann wahrscheinlich erst nach den ersten Monaten in der 2. Liga sagen, aber jetzt objektiv betrachtet erscheint mir das als sinnvolle Angelegenheit für beide Seiten.
Ja, Jonas Hector hat letzte Woche in Berlin noch lange mit den Fans diskutiert, die dort mitgefahren sind und wollte dann einem Fan was Gutes tun, ihm ein Trikot schenken und dieses Trikot kam postwendend zurück. Und ja, das hat natürlich auch für sehr viel Unruhe gesorgt, das hat für Enttäuschung gesorgt bei Jonas Hector auch. Viel wurde jetzt darüber geschrieben, ob das irgendwie so jetzt das Zeichen ist, dass Jonas Hector dann nicht mehr im 1. FC Köln bleibt. Erstmal vielleicht, was hältst du von so einer Aktion, das Trikot dann einfach postwendend zurückzuschmeißen? Man hätte es ja auch irgendeinem Kind geben können, was da war, keine Ahnung. Und glaubst du, das hat irgendwelche Einflüsse darauf, wie Jonas Hector dann mit dem 1. FC Köln weiterverfährt?
Also ich kann es mir wirklich nur schwerlich vorstellen, dass dieser Vorfall in irgendeiner Form eine Rolle dahingehend spielt, ob Jonas Hector in der nächsten Saison beim 1. FC Köln spielt oder nicht. Also dafür ist er Profi, dafür kennt er den Verein lange genug. Dafür muss er sich auch selber der Verantwortung stellen, die ja jetzt auch nicht komplett an ihm vorübergegangen ist. Ich meine, er hat in den letzten Wochen und Monaten sicherlich auch noch mit den Nachwirkungen seiner Verletzung zu kämpfen gehabt, aber war jetzt leistungsmäßig nicht unantastbar und hat auch gegen Berlin gewisse Defizite gehabt. Von daher, ich tue mir wirklich schwer damit, aus diesem Vorfall dann quasi das Ende von Jonas Hector beim 1. FC Köln zu stricken. Natürlich ist das unschön. Natürlich ist das für einen Spieler, der auch nachweislich sehr sensibel ist, wie Jonas Hector, nicht einfach zu akzeptieren. Aber man muss auch mal ganz ehrlich sagen, der 1. FC Köln wird Woche für Woche hervorragend unterstützt, in diesem Falle eben von 5.000 Auswärtsfans in Berlin. Und es ist jetzt am 29. Spieltag, nachdem man schon eigentlich seit dem dritten Spieltag durchgängig auf dem Tabellenplatz 18 war, zum ersten Mal dazu gekommen, dass es wirklich ein bisschen kriselt im Verhältnis zwischen Fans und Mannschaft. Und ich sage bewusst zwischen Fans und Mannschaft, weil es ja zwischen Fans und Verein auch Krisenherde gegeben hat. Aber die Mannschaft an sich wurde von den Fans eigentlich immer hervorragend begleitet. Von daher muss man das dann auch mal einfach akzeptieren und schlucken, dass sich der Frust dann eben Bahn bricht. Mit so einer Aktion ist es dann natürlich ja nicht gut. Klar, ich hätte es wahrscheinlich auch selber nicht anders gemacht, aber es ist einfach schwer dann zu sagen, dass man jetzt daraufhin irgendwie eine Konsequenz rausziehen muss, weil das natürlich nicht so ganz einfach ist zu beurteilen, denn die Situation ist schlecht schon seit Ewigkeiten und ist dann eigentlich normal in meinen Augen, dass sowas mal passiert.
Umso schöner, umso wichtiger, wenn Spieler sich auf jeden Fall zum Verein bekennen, wie Marco Höger es getan hat, hat gesagt, er wird den 1. FC Köln auf jeden Fall die Treue halten, egal ob 1. Bundesliga, 2. Bundesliga. Wie wichtig ist Marco Höger eigentlich für den 1. FC Köln?
Ja, nach seiner nicht ganz einfachen Verletzungsgeschichte denke ich auch, dass er mittlerweile wieder bereit ist, Profifußball zu spielen und auch am Wochenende dann die Anforderungen des Profifußballs in erster und zweiter Liga dann nächstes Jahr auch auf sich zu nehmen. Von daher ist das schon ein gutes Zeichen, dass er bleibt, weil ich glaube, dass er gerade im defensiven Mittelfeld beim 1. FC Köln eine wichtige Rolle spielen kann, das Ganze so ein bisschen zusammenhält. Man muss natürlich schauen, wie sein Körper da reagiert auf die Belastung. Das ist ja bei ihm immer so eine Frage. Aber grundsätzlich glaube ich, dass es gut ist, wenn sich Spieler bekennen, auch früh genug. Die Frage ist natürlich dann, wie stark wurde er nachgefragt bei anderen Vereinen? Gab es Angebote oder nicht? Und wenn es keine Angebote gibt, dann ist es natürlich immer einfacher, sich dann zu bekennen. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ich freue mich natürlich über jeden Spieler, der bereit ist, auch mit dem FC in die zweite Liga zu gehen.
Dann lass uns vielleicht noch mit Hinblick auf das Spiel gegen Schalke 04 auf das Personal gucken, was erstmal imminent am Wochenende gefragt ist. Glaubst du, es wird große Veränderungen in der Startelf geben?
Ja, das hatten wir auch letzte Woche schon diskutiert. Also ich glaube, beim FC ist es mittlerweile egal, wer spielt. Man muss natürlich dann ein bisschen schauen, mit welchen Spielern man jetzt noch rechnen kann, die sich wirklich bis zum Ende für den Verein so präsentieren wollen, dass man sich souverän und solide verabschiedet aus der Liga. Vielleicht nochmal den einen oder anderen Schaufenster zurücken, wäre vielleicht eine Möglichkeit. Aber ich sehe da weder in die eine noch in die andere Richtung irgendwie großartige Potenziale, dass sich ergebnistechnisch was verändert. Von daher rechne ich eigentlich mit keinen Überraschungen.
Okay, dann noch für dich zum Abschluss der Tipp, weil du musst weiter. Was glaubst du, wie geht's aus gegen Schalke?
Ja, Heimspiel, Sonntag, wahrscheinlich ausverkauftes Haus, blendendes Wetter, also alles andere als ein 3-0-Sieg des FC Schalke würde ich mich überraschen.
Okay, vielen Dank, Arne. Und wir hören uns wieder.
Jo, bis dann, Kevin.
Bis dann. Tschüss. Ciao. Für Schalke 04 begrüße ich ganz herzlich jetzt in der Leitung den Social Media Manager der Buzz 04 App, Raphael Wieswick. Hallo Raphael.
Glück auf, Kevin, grüß dich.
Ja, dann kommen wir mal zum FC Schalke 04 und zu dem, was gestern passiert ist im DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt. Man hat es nicht ins Pokalfinale geschafft. Sehr bitter eigentlich, diese 0-1 Heimniederlage, wenn man bedenkt, dass es am Ende gar kein Handspiel von Franco Di Santo war, der ein wunderschönes Tor geschossen hat und man ja auch lange durch den Videobeweis in Überzahl spielen konnte in der zweiten Halbzeit, dass Gelson Fernandes vom Platz geflogen ist. Du, aber Raphael, ich finde, der FC Schalke 04 ist durchaus selber schuld, dass man nicht weitergekommen ist. Es war eine ähnlich mutlose Leistung wie gegen den 1. FC Köln im Pokal vor Jahresfrist damals. Oh. Also die Probleme des Ausscheidens sind in diesem Fall hausgemacht.
Ja, hast du gar nicht unrecht. Also klar gibt es Entscheidungen, über die es zu sprechen gilt oder über die auch schon gesprochen wurden seit letzter Nacht und das auch immer noch getan wird. Aber Domenico Tedesco hat auch selber den Finger in die Wunde gelegt. Ich fand es erstmal gut und bemerkenswert, dass er auch unmittelbar selber nach dem Spiel gesagt hat, dass die Schuld selbst bei der Mannschaft gesucht werden muss. Weil als es noch 0-0 stand, hatte Schalke ja auch die Torchancen, in Führung zu gehen. Die erste Halbzeit selbst war auch laut Aussage von Christian Heidel alles andere als ein fußballerischer Leckerbissen. Ich meine, wir haben alle damit gerechnet, weil grundsätzlich die defensivstärksten Teams aus der Bundesliga da aufeinander getroffen sind. Es war dann sehr von Taktik geprägt, wenig Torchancen, auch wenn es sich in der zweiten Halbzeit etwas gebessert hat. Doll war das Spiel aber natürlich nicht. Aber Schalke hatte auch selber die Gelegenheit dazu, in Führung gehen zu können. Und dann hätten wir vielleicht die ganzen Diskussionen uns auch ersparen können.
Wie hast du es denn mit dieser Diskussion rund um den Videobeweis und den Videobeweis nicht gesehen? Also hätte man dieses Handspiel, oder hätte man den Schiedsrichter noch mehr darauf hinweisen sollen aus Köln, sich dieses Handspiel, dieses ominöse Handspiel, auf jeden Fall nochmal anzusehen, weil er ja auch darauf hingewiesen worden ist, sich das Foul von Gelson Fernandes nochmal anzusehen, was ja auch in der Schnelligkeit der Situation wahrscheinlich gar nicht für eine rote Karte oder zu einer roten Karte geführt hätte.
Also das geht ja gar nicht, zumindest bei dem Handspiel von Di Santo. Es geht schon insofern, dass man ihn hätte vielleicht überstimmen können und sagen können, das war eine Fehlentscheidung, dieser Pfiff. Aber dann, ich kenne gar nicht die Regeln, wie es dann weitergegangen wäre mit einem indirekten Freischuss für Schalke. Du hättest ja quasi die Situation nachspielen müssen nochmal neu. Weil das ist ja diese Kuriosität, über die sich auch alle Schalker und vielleicht auch viele neutrale Fußballfans zu Recht auflegen. Der Videoschiedsrichter durfte nicht mehr eingreifen, was das Tor, der Torschuss schon allein anging, weil das Spiel zu dem Zeitpunkt dann unterbrochen war, weil der Schiedsrichter abgepfiffen hatte. Und das ist ja das ganz große Problem. Das heißt, über das Tor durfte gar nicht mehr aus Köln geurteilt werden, weil der Schiedsrichter das Spiel unterbrochen hatte und eine Entscheidung getroffen hat. Anders verhält es sich dann in dem Fall bei der roten Karte, die du auch gerade eben angesprochen hast. Fernandes, gerade mal 30 Sekunden auf dem Platz, trifft dann Goretzka ziemlich übel. Ich muss zugeben, von der Tribüne aus habe ich gedacht, dass es schon ein hartes Foulspiel war, das Gelb gereicht hätte. Als ich die Fernsehbilder gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, jo, da kann man auch Rot für geben. Hier hat der Schiedsrichter eine Entscheidung gefällt, auch Freistoß sowieso gepfiffen, nur über das Strafmaß hat er dann nochmal neu urteilen dürfen. Und da hat deswegen der Videoschiedsrichter eingegriffen. Ich glaube, selbst auch als Schalke-Anhänger muss ich sagen, dass der Schiedsrichter oder der DFB jetzt auch das gesamte Schiedsrichterteam, das da gestern Abend im Einsatz war, nach den Regeln gesehen korrekt gehandelt hat, aber, und die Diskussion hatten wir ja, also wir Fußballfans ja schon nach dem Montagabendspiel Mainz gegen Freiburg, so wie es momentan vonstatten geht, kann es nicht im Interesse des Fußballs sein.
Das fasst es gut zusammen. Kommen wir auf das, was am Wochenende ansteht, nämlich das Spiel beim 1. FC Köln. Aktuell der FC Schalke 04, auch durch den Derby-Sieg letzte Woche mit 55 Punkten, komfortabel auf Platz 2. Ein Sieg würde die Champions League sichern, oder?
Ja, richtig. Also ein Sieg würde die Champions League sichern. Zugleich kann unter, glaube ich, gewissen Umständen auch nicht nur der Champions League Platz gesichert werden, sondern wenn Schalke gewinnt, kann wohl auch Köln endgültig in die zweite Liga geschossen werden. Obwohl, das klingt jetzt sehr negativ, obwohl ich es gar nicht so negativ eigentlich darstellen möchte. Ich würde es den Kölnern tatsächlich gönnen nach der tollen Aufholjagd, dass sie noch den Klassenerhalt sichern, aber klar schaut man da durch die Schalker Brille erstmal auf die königsblaue Mannschaft. Es wird ein verdammt schwieriges Spiel. Ich glaube, schwieriger als das Derby und schwieriger als der Pokal, weil die Emotionen, die da schon vor dem jeweiligen Anpfiff eine Rolle spielen, die pushen dich einfach ungemein. Und auch wenn du diesen Erfolg im Derby hattest, kann es schon jetzt mindestens ein, zwei Tage einen ganz schönen Knick geben, dass du so bitter im DFB-Pokal ausgeschieden bist. Also ich bin sehr gespannt, wie Tedesco die Mannschaft wieder hinkriegt. Und ich glaube, dass das Spiel in Köln schwieriger wird als das gegen die Dortmunder und Frankfurter.
Wie sieht es personell aus beim FC Schalke 04? Ist aus dem DFB-Pokalspiel was zurückgeblieben? Muss jemand ersetzt werden? Was ist so deine Einschätzung?
Ja, schwierig zu sagen. Also Goretzka hat durch das V-Spiel schon ganz schön was abbekommen. Ob es jetzt noch mehr Blessuren gibt, werden wir wohl tatsächlich erst am Freitag sagen können, weil es am Donnerstag nur ein lockeres Auslaufen gab. Ansonsten fällt Nastasic bekanntlich weiterhin aus. Insua spielt, glaube ich, auch weiterhin keine Rolle. Breland Wolo könnte zurückkehren. Ich weiß nicht, ob direkt in die Startelf, aber gegen Dortmund und Frankfurt hat er ja keine Rolle gespielt nach seinem kleinen Muskelfaserriss. Also es ist jetzt so wenige Stunden nach dem Spiel schwierig zu sagen. Ich glaube aber, dass sich großartig nicht etwas am Kader ändern wird.
Okay, dann kommen wir zum Tippspiel. meinsportradio.de/Tippspiel ist die Adresse für eine Ausgabe 11 Freunde und No Sports. Könnt ihr gewinnen an diesem Wochenende? Raphael, den Tipp von Arne haben wir vorhin gehört. Was ist dein Tipp?
Ja, ich tippe auf ein 1:1. Ich glaube, dass die Schalker schon ziemlich daran zu nagen haben, wie sie gegen Frankfurt ausgeschieden sind. Aber die Spielweise von Köln kommt den Schalkern entgegen. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass es deswegen leicht oder leichter wird. Aber die Kölner igeln sich nicht ein, vielleicht bieten sich dadurch den Schalkern ein paar Räume und deswegen glaube ich, dass es unter dem Strich eine Punkteteilung geben wird.
Das glaube ich auch. 1:1 ist auch mein Tipp, da bin ich ganz auf der Linie von Raphael Wiesweg, dem Social Media Manager der Buzz04-App. Dort bekommt ihr minutiös alle Informationen rund um den FC Schalke 04 auf euer Handy per Push-Nachricht und natürlich auch diese Takes hier im Booty Special auf meinsportradio.de könnt ihr dort auch immer nachhören. Also vielen Dank, Raphael, zur Vorschau auf das Spiel 1. FC Köln gegen Schalke 04. Ein Spiel haben wir noch auf dem Programm. Eintracht Frankfurt empfängt Hertha BSC und das gibt's nach einer kurzen Pause hier auf meinsportradio.de.
Hallo, ich bin Arthur Abraham, bin Boxweltmeister und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken, meinsportradio.de.
Das letzte Spiel des 31. Spieltags, über das wir sprechen möchten, hier im Bully Special auf meinsportradio.de, ist Eintracht Frankfurt gegen Hertha BSC. Mein Name ist Kevin Scheuren, zwei neue Gäste habe ich in der Leitung. Ich begrüße ganz herzlich vom Eintracht-Podcast Basti Red. Hallo Basti.
Gute.
Und für Hertha BSC meinen geschätzten Kollegen von meinsportradio.de, Louis Derfert. Hallo Louis.
Hallo Kevin, hallo Basti.
Basti, herzlichen Glückwunsch zum Finaleinzug.
Danke.
Ja, war doch...
Überragend. Meine Stimme ist ein bisschen in Gelsenkirchen geblieben. Das müsstest du mir verzeihen.
Das macht gar nichts. Ich glaube, das können wir alle nachvollziehen. Ja, zweimal in Folge DFB-Pokalfinale, ne? Also ich sag mal so, ne, bei aller Häme, die jetzt auf Niko Kovac auch einprasselt, auch berechtigte Häme sicherlich an manchen Ecken und Enden, muss man sagen, zweimal ins Pokalfinale geführt. Das könnte nochmal eine richtig erfolgreiche Saison werden. Jetzt darf man natürlich die Bundesliga nicht aus dem Auge verlieren, denn da kann man ja auch noch theoretisch die internationale Qualifikation irgendwie festzurren. Geistert bei dir im Hinterkopf immer noch so ein bisschen das Thema Champions League Qualifikation herum?
Eigentlich nicht. Ich glaube, das hat sich spätestens mit dem Spiel bei deinem Verein geändert. Also was hat sich da beendet, weil das wäre nochmal so ein Spiel gewesen, wenn du da mindestens einen Punkt holst, wärst du, glaube ich, nochmal eng geworden. Aber ich momentan rechnen wir hier eher, wir wollen vielleicht sagen, dass das ambitionierteste Ziel ist, diesen 7. Platz vielleicht zu vermeiden, weil ich jetzt letztens erst nachgelesen habe, da musst du, glaube ich, 3 bis 4 Quali-Runden spielen, genau, bevor du überhaupt erst in der Gruppenphase landest. Und ja, das kann dir so ein bisschen die Vorbereitung zerschreddern. Deswegen ist das eigentlich das Ziel. 5. oder 6. zu werden wäre ganz cool. Aber ja, es ist alles ganz schwer einzuordnen. Es ist so viel los gewesen jetzt die letzten Wochen. Auf und ab, so war sowieso schon die ganze Saison. Jetzt kam was mit Kovac dazu, jetzt kam was gestern, jetzt fahren wir wieder nach Berlin. Also langweilig ist die Saison auf keinen Fall.
Bist du trotzdem ein Stück weit froh, wenn sie vorbei ist und wieder ein bisschen Ruhe einkehrt rund um die Eintracht?
Ja, ich glaube schon. Also das zerrt auch, selbst als Fan zerrt das auch ein bisschen an den Nerven und an der Substanz. Also das ist so ein bisschen, wo du denkst, wir hoffen, dass wir jetzt das Maximale rausholen, aber dann ist auch, glaube ich, jeder froh, wenn er mal ein bisschen durchatmen kann und vielleicht mit ein bisschen Abstand genau dann diesen Blick auf die Saison werfen, den du genannt hast. Wenn man diese Enttäuschung über Kovac so ein bisschen dann verarbeitet hat, zu sagen, okay, ey, das waren echt zwei geile Jahre mit ihm, waren richtige Highlights dabei und eins folgt dann auch in Berlin. Und dann, ich bin sehr, sehr gespannt. Es kommt natürlich darauf an, was bei rauskommt, weil die Eintracht kann, wie du es gesagt hast, selbst wenn ich nicht damit rechne, die Eintracht kann sowohl in der Champions League als auch auf dem 8. Platz noch landen. Also das werden noch knackige 4 Spiele jetzt.
Absolut, absolut. Trotzdem ist natürlich jetzt auch diese nervige Frage um die Nachfolge von Niko Kovac, glaube ich, etwas, was relativ zeitnah geklärt werden sollte, einfach auch um da dann die Ruhe irgendwie hinzubekommen. Ich denke mir die ganze Zeit, warum nicht einfach mit seinem Bruder weitermachen? Weil
der geht ja mit nach München.
Das ist der geht
ja
mit?
Ja, der geht auch mit.
Okay, gut. Dann ist der raus. Ja. Dann ist die Frage, wer steht denn da sonst so? Slaven Bilic wurde gehandelt. Jetzt Kenan Kocak von Sandhausen. Roger Schmidt wird sogar gehandelt. Also ich glaube, da würden wir uns alle freuen. Aber jetzt mal im Ernst. Wenn du einen Wunschtrainer einstellen könntest, wer wäre das?
Also bei mir wäre es ganz klar Slaven Bilic. Und ihr habt das schon am 1. April, glaube ich, als die ersten Gerüchte um Kovac rauskommen, habe ich das schon gesagt. Und jetzt kommen tatsächlich die Gerüchte. Das würde mich am meisten begeistern. Ansonsten könnte ich auch mit David Wagner oder Lucien Favre leben. Okay,
gut. Da bin ich mal gespannt, wer es am Ende
wird. Ich befürchte aber, dass es leider keiner von den dran wird. Ich habe ein bisschen Angst, dass es Weinziel wird. Aber.
Oh, das wäre jetzt nicht so schön. Also
nicht die A-Lösung für mich.
Nicht wirklich, nee. Hertha BSC, die müssen sich natürlich nicht um einen neuen Trainer kümmern, Louis. Ich glaube, das wird mit Pal Dardai auch nächstes Jahr noch funktionieren irgendwie. Ist jetzt auch noch die Frage, schafft es Davy Selke dauerhaft zum Torjäger zu werden? Letzte Woche hat er seinen markigen Worten, recht getragen? Keine Ahnung. Jedenfalls hat er gesagt, er wird treffen gegen den 1. FC Köln. Er hat getroffen, doppelt und so den Sieg für Hertha BSC eingetütet. Ja, das wäre doch jetzt mal was, wenn die Hertha mal endlich wieder einen richtigen Torjäger à la Michael Preetz in den 90ern bekommt, ne?
Auf jeden Fall. Ich war tatsächlich überrascht zu sehen, dass es nach dem Köln-Spiel seine Treffer Nummer 6 und 7 waren. Also immerhin schon 7 Tore in der laufenden Saison. Wer weiß, ob es noch mehr werden. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Wir haben ja auch irgendwie immer noch Kalou, der, obwohl er total untergeht in diesem Spiel, auch irgendwie schon auf 11 Tore gekommen ist in der Saison. Und natürlich Ibisevic, der eigentlich in der Mitte abstauben soll. Aber wie man merkt, sind seine Torjägerzeit nun vorbei. Und Selke ist noch jung, der hat Potenzial, sich noch zu entwickeln, aber natürlich guckt man jetzt sehr kritisch. Ich meine, er ist immerhin der teuerste Einkauf, den wir hatten mit 8 Millionen. Da sind die Erwartungen sehr hoch, dass man in ihn jetzt den großen neuen Torjäger sehen will. Und die Gerüchte kursieren ja, dass wir uns schon nach Córdoba umschauen, da man sich jetzt ja wahrscheinlich in Köln ganz schön bedienen kann.
Ja, Klünter offenbar auch, ne?
Genau, der wäre sogar sehr wichtig, da ihr ja angeblich Weiser bekommt, also Leverkusen.
Ja.
Demnach ist unsere rechte Seite relativ dünn besetzt. Aber so oder so werden wir einkaufen müssen und auf keinen Fall den Trainer wechseln.
Nee, ich glaube, dass das noch nicht zumindest, weil wer weiß, wie es nächstes Jahr ist. Soll man eigentlich den Tag vor dem Abend loben. Muss die Hertha jetzt in den letzten Saisonspielen nochmal ein bisschen besser machen, um ja die Saison versöhnlich zu beenden?
Auf jeden Fall Aufbauspiele und Aufbauspiele beweisen, dass wir das können und Angriffsversuche auch mal zu Ende bringen. Also es kann nicht sein, dass wir wie zum Beispiel gegen Gladbach 12 Torschüsse und unzählbare Angriffsversuche starten, bei denen am Ende irgendwie höchstens ein Tor bei rumkommt. Also da kann man sich zum Beispiel gar nicht über die extrem positive Gegentorstatistik freuen, bei der wir sogar besser sind in der Rückrunde als Bayern, wenn man sieht, okay, wir haben aber auch nur 9 Tore geschossen in der Rückrunde. Genauso viel wie Freiburg oder Wolfsburg und nur einen mehr als der HSV. Da sieht man eindeutig, die Probleme liegen vielleicht halt wirklich nicht im Sturm. Da sieht man, dass wir immer noch Torschützen haben, aber wirklich in den, obwohl wir auch tolle Außen, also vor allem Rechtsaußenspieler haben, es liegt wirklich im Aufbauspiel im Mittelfeld. Und da sind jetzt 4 Spiele, wo man sagen kann, es geht weder nach oben noch unten noch relativ viel. Natürlich träumt man insgeheim noch, dass Frankfurt jetzt nochmal total den Ausfall kriegt und man irgendwie sich noch auf den 7. Platz schummeln könnte. Sind ja nur 7 Punkte. Und unser Restprogramm ist Frankfurt und Leipzig ausgenommen relativ machbar. Aber eigentlich sagt man, gut, jetzt hat man noch 4 Spieltage, bei denen man ein bisschen schön Fußball zeigen kann und sich irgendwie mit einem positiv mittleren Tabellenplatz dann zufrieden gibt.
Ja, aber ich glaube, diesen Einbruch bei Eintracht Frankfurt, den muss man so eigentlich nicht befürchten, oder Basti? Ich meine, klar, es kann noch Champions League sein, es kann auch der 8. Platz werden, aber ich glaube schon, dass die Mannschaft auch in der Einheit so gefestigt ist, dass man die letzten 4 Spiele auch mit Niko Kovac und dem Ganzen drumherum super professionell über die Bühne bringen wird. Also ich glaube, einen wirklichen Einbruch bei der Eintracht muss man nicht befürchten, oder?
Nee, ich hatte da auch erst kurz Angst, weil als wir in Leverkusen auseinandergebrochen sind, aber mit bisschen Abstand muss man sagen, dass Leverkusen an dem Tag einfach auch stärker war und dass das passieren kann, gerade weil wir auch ein bisschen fest durch ein paar Verletzte die Personaldecke ein bisschen dünner wird und dann mit dem ganzen Stress. Aber wenn das Spiel gestern eins gezeigt hat, dass die Eintracht zumindest mental voll da ist und die wollen das, glaube ich, jetzt alle zusammen durchziehen. Die haben sich jetzt alle geschüttelt, die Fans haben es auch durchgezogen, Stimmung ist gut. Es gibt keine offenkundige Unruhe, sondern die ist eher hinter vorgehaltener Hand. Also klar ist jeder sauer auf Kovac und es gab auch echt ein Erdbeben, aber das zeigt sich nicht auf den Rängen. Das ist irgendwie eine Anspannung dort, sondern die Fans stehen auch zusammen, es gibt keine Diskussionen unter den Fans. Die Mannschaft hat es gestern auch gezeigt und du hast das nach dem Spiel in Leverkusen schon gesehen, als die Mannschaft zu den Fans gegangen ist und 10 Minuten nach diesem 1-4 trotzdem die Mannschaft gefeiert wurde und auf Schalke eingestimmt. Und das hat sich ja gestern, auch wenn es ein bisschen glücklich war, hat sich das gezeigt. Das heißt, diese Gedanken habe ich nicht mehr. Nichtsdestotrotz hat die Eintracht trotzdem auch im Tagesgeschäft ein paar Probleme, die unabhängig vom Pokal und Kovac sind. Und das sind der Rebe. Ist verletzt, der Prince ist gestern ausgewechselt worden. Die Abwehr ist ziemlich dünn, weil Fallett jetzt gelb gesperrt ist. Und die Hertha ist, glaube ich, ein Gegner, der Eintracht nicht so unfassbar gut liegt, weil die hinten zumindest manchmal gut stehen. Und das Spiel hört sich vielleicht für manchen einfach an. Ich habe ein bisschen Schiss. Aber es ist trotzdem das Spiel von den letzten 4, die wir haben, was wir auf jeden Fall gewinnen müssen. Also, weil für die Hertha geht es eigentlich um nichts mehr, wenn ich mal so sagen darf. Und das müssen wir nutzen, um uns da zumindest auf dem 7. Platz so ein bisschen Abstand zu halten. Oder auf den 8. meine ich. Ja, ist ganz schwierig jetzt zu sagen nach diesen geilen Ereignissen gestern. Jetzt kommt wieder der harte Alltag. Ich hoffe, dass die Eintracht da mit dem richtigen Fokus dran geht. Glaube das aber auch. Ich glaube, dass Kovac sich das auch beweisen will und so ein bisschen auch so eine kleine Trotzmentalität entwickelt, zu sagen, okay, ihr seid jetzt alle enttäuscht von mir. Das tut mir vielleicht auch ein bisschen weh. Ist alles dumm gelaufen. Aber ich werde euch jetzt beweisen, dass wir das hier zusammen durchziehen und die Mannschaft auch. Also von daher, die Angst ist bei mir auch ein bisschen weg.
Dann lass uns doch beim Personal mal bleiben. Du hast von den offenkundigen Problemen gesprochen, Fallett gesperrt, der Prinz ja ausgewechselt worden, da weiß man auch nicht, wie es dann fürs Wochenende aussieht. Erwartest du noch vielleicht den einen oder anderen weiteren Wechsel, rotationsmäßig?
Ja, ich kann es mir vorstellen, weil es ist ja jetzt das dritte Spiel in der Woche. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht Gacinovic mal wieder von Anfang an spielen wird. Ansonsten können wir gar nicht so viel rotieren, uns mangeln Alternativen. Also Russ wird wieder hinten reinrücken, mit Abraham und Hasebe wahrscheinlich zusammen. Da Costa Williams oder Chandler sollten das auch noch drin haben. De Guzman ist jetzt auch noch nicht wieder so lange dabei. Tja, das Einzige, was die heiße Frage ist, der Prinz. Wenn er wirklich ausfällt, haben wir ja Gott sei Dank einen Rückkehrer mit Mascarell. Also er könnte ihn zumindest spielerisch ersetzen, mental vielleicht nicht, aber zumindest haben wir mit Mascarell eine weitere geile Option. Und Fabian spielt sich auch langsam wieder rein. Das heißt, das ist keine Graupentruppe, die Eintracht jetzt stellt, trotz der Probleme von daher. Und ich habe trotzdem irgendwie das Gefühl, für die vier Bundesligaspiele und ein Pokalspiel, das sollte noch im Tank sein, das glaube ich schon.
Okay, bei der Hertha, Luis, wie sieht's da personell aus? Mitchell Weiser, wie gesagt, der Abwanderwillige, der trotzdem, sag ich mal so, die Art und Weise, wie auch Hertha-Fans darüber sprechen, sind jetzt viele nicht froh, dass er geht. Also auch, weil die Saison von ihm jetzt nicht ideal war, wird man das dann das Geld auch nehmen wollen. Und ansonsten, für dieses Spiel gegen Eintracht Frankfurt, erwartest du große Wechsel?
Also ich weiß nicht, ob wir Weiser nochmal in der Startelf sehen werden. Der hat ja durch ziemlich abwesende Motivation offensichtlich gezeigt, dass er irgendwie nicht mehr so glücklich ist. Kann man ihm jetzt unterstellen aus der Ferne. Bestätigt hat das natürlich nicht, aber man hat natürlich nach der letzten ultra starken Saison erwartet, dass er genauso weitermacht. Das hat er nicht. Bekarik ist auf seiner Seite ein zumindest relativ solider Rechtsverteidiger, der ihn auf jeden Fall ersetzen wird. Jetzt die nächsten vier Spiele auf jeden Fall. Dann haben wir Stark, der nach einer Nasen-OP noch mit Maske sitzt und auf keinen Fall gegen Frankfurt auflaufen wird, aber da haben wir in der Innenverteidigung zum Beispiel mit Toro Nariga einen super Nachwuchsspieler, wo man sich auch keine Sorgen machen muss. Und ansonsten gibt es wieder nur die Frage, traut man sich zum 10. Mal eine Doppelspitze mit Selke und Ibisevic oder macht man doch nur einen Angreifer? Und ansonsten, glaube ich, wird es eine relativ altbewährte Aufstellung.
Alles klar, dann wollen wir auch altbewährt natürlich noch tippen. meinsportradio.de/tippspiel. Es gibt eine Ausgabe 11 Freunde und No-Sports zu gewinnen. Und am Ende der Saison ein Jahresabo 11 Freunde oder No Sports. Basti, wie geht das Spiel der Eintracht gegen die Hertha aus?
Ich glaube, die Eintracht gewinnt 1-0.
Luis?
Ich sage ein bissiges 2-2.
Ich glaube auch, die Eintracht gewinnt und zwar mit 2-0. Eure Tipps auch gerne mit dem Hashtag BullySpecial bei Twitter. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Basti Red vom Eintracht Podcast und bei Luis Derfert von meinsportradio.de zur Vorschau auf Eintracht Frankfurt gegen Hertha BSC. Ich bedanke mich bei allen Gästen, die heute dabei waren, bei euch fürs Zuhören. Nicht vergessen, am Wochenende Live-Sport hier auf meinsportradio.de. Die Mainz Athletics gegen Stuttgart, München Hard Disciples gegen die Mannheim Tornadoes und natürlich die German Football League. iTunes-Bewertung sehr gerne gesehen. Euren Verein viel Erfolg am Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder hier im Bully-Special auf meinsportradio.de. Macht's gut, bis dann. Ciao.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
überall, wo es Podcasts gibt.